Hallo Max, schönen guten Abend.
Hallo Björn.
Schön, dass wir uns zur 23. Märchenstunde treffen. Möchtest du Bier?
Selbstverständlich möchte ich Bier.
Bitteschön.
Das ist ja noch aus der WMR-Einsendung.
Das ist nett. WMR ist dieser andere Podcast.
Das ist dieser andere Podcast.
Wir müssen reden.
Wir müssen reden, wo die Hörer teilweise Bier zu schicken, was ich eine sehr schöne Geste finde.
Das dürftet ihr für die Märchenstunde auch tun, weil ich muss mir mein Bier immer selber mitbringen. Nein, Spaß. Ich hätte von Max haben dürfen, aber da ich erkältet bin, habe ich gesagt, ich muss jetzt nicht dieses edle Bier
aus fränkischen
Kleinbrauereien trinken,
sondern mir
reicht es auch ein Industriebier. Ich baue mir da mal kurz noch die Schmerztablette zu ein. Muss ja auch passen, ne? Kinder nicht nachmachen.
Cheers.
Zum Wohl.
Prost auf die Gesundheit. Alle krank hier.
Ja, ich fürchte ja, dass das an der Märchenstunde...
Eine Försterweiße. Gampelbräu Försterweiße.
Ich wollte gerade darüber reden, dass ich krank bin. Also so. Mitleid erheischen.
Ja, okay. Ja.
Bei der letzten Märchenstunde ja auch schon krank. Wesentlich kränker als heute. Insofern fühle ich mich beinahe lebendig.
Wir müssen mal grüßen.
Was hat denn das jetzt damit zu tun, dass ich erkältet bin?
Ich dachte, wir bringen
man
so diese Standardthemen unter.
Wird hier nicht ernst genommen.
Du bist erkältet.
Genau.
Ich bin auch erkältet, aber ich überbrück das professionell.
Wie machst du das?
Einfach nicht so viel. Nee, ich bin, also heute geht's wieder. Ich war die ganze Woche über immer so, dass ich, morgens war alles super. Aber das scheinst du gerade viele zu erwischen. Und dann so
abends
irgendwann
gegen
Mittag, Nachmittag, wurde ich plötzlich so total müde. Und dann bin ich meistens ein bisschen früher nach Hause, habe mich dann nochmal hingelegt und dann, um abends dann wieder halbwegs fit zu sein.
Oh, App-Programmierer sollte man sein.
Ja, das ist... ja. Aber vormittags halt nur in der Hängematte gelegen, wie sonst üblich. Und dann bin ich dann zum Mittagessen gegangen, zum Firmenmittagessen. Hab mein neues iPhone 5 ausgepackt und dann, nachdem die Arbeit dann getan war, bin ich nach Hause gegangen, habe mich schlafen gelegt.
Ja, so ist das bei euch. Na, ich quäl mich natürlich unter massiven Medikamenteneinfluss ins Büro und werde da breche zusammen unter meiner To-Do-Liste. Ungefähr so.
Tu was?
Genau. Dafür hast du sicherlich selber schon eine App programmiert für To-Do-Listen, oder?
Nee, aber das ist, was ich ja immer noch dran überlege, was so die Grenze ist zwischen. Es gibt so unglaublich viele davon und in allen Preislagen und in allen, aber keine, die das macht, was ich will, nämlich eine Einkaufslisten-App.
Es gibt eigene Einkaufslisten-Apps.
Eigene?
Ja.
Was meinst du mit eigene?
Na, Shopping-Lists.
Ja, es gibt viele, es gibt hunderte davon. Das ist, es gibt massenhaft, aber keine, die, also was ich gerne hätte, ich hätte gerne Shopping-Listen-Apps, die erstens deutsche, also eine Autocompletion, also so, dass du, wenn du anfängst, Brot einzutippen, dass du dann das dann eben, dass er das dann kapiert, also dass er so irgendwie schon ein paar Fachbegriffe dran hat.
Ja.
Ich will.
Gibt's aber.
Ja, es gibt alles. Ich will synken und zwar will ich mit Dianas Telefon synken.
Auch da gibt es zumindest auf Android eine App, die das kann.
Ja, es gibt auch für iOS gibt es für alles, was das App. Ich hätte gern Geofencing, also wenn ich vor am Laden stehe, dass mir die App sagt, du wolltest doch da noch hier noch was einkaufen, also dass sie sagen kann, in dem Laden hätte ich gern das.
Dieser Podcast heißt übrigens Märchenstunde, weil Max märchenhafte Vorstellungen von Shopping-List-Apps hat.
Ja, aber das ist, wir leben im Jahr 2012. Es kann doch nicht so schwer sein, mal sowas. Und sie soll nicht so mit überladenem irgendwas sein. Dann gibt es so Sachen wie Buy Me a Pie, was schon mal in eine relativ gute Richtung kommt. Da muss man dann irgendeinen PIN-Code eingeben. Dann hat man kein Passwort, sondern kann man sich nicht einfach einen Account anlegen, sondern muss man einen PIN-Code eingeben, den man dann miteinander shared und diesen PIN-Code kann man nie wieder ändern. Das sind so tausend und irgendwie eine App, die sah auch mal ganz hübsch aus, die hat mir dann irgendwann plötzlich mittendrin einfach meine gesamte Shoppingliste geleert, was natürlich dann das Vertrauen in diese App durchaus senkt. Und ich bin da, was bisher am besten funktioniert hat, ist so Listery mit, wie heißt das? Es gibt so eine Notizen-Webseite, weiß ich jetzt nicht, wie die heißt. Die gibt es für alle möglichen, wo man so Notizzettel einfach schreiben kann und die dann gesynkt hat. Und wenn man da bereit ist, ich glaube, $10 im Jahr für auszugeben, was ich schon durchaus mal gemacht habe, kann man auch mit anderen Leuten synken.
Okay.
Aber
also ich hab
gut gelöst hat das noch keiner.
Auf dem Android Mighty Grocery, die finde ich ziemlich gut.
Mighty Grocery, okay. Ja. Kenne ich jetzt nicht. Kann ich mir dann mal auf das Nexus 7 laden und danach mir die Hände waschen, ausführlich oder so? Also.
Schon schlimm mit den Androids, ne?
Ja, es ist. Nee, man möchte es gar nicht.
dass ich jetzt eh keiner über meine Erkältung unterhalten will, können wir zu dem anderen Thema zurückkommen. Du wolltest Leute grüßen.
Ich übrigens auch. Ich wollte Eva grüßen.
Hallo Eva.
Eva ist meine Cousine, die freut sich hoffentlich jetzt einen kleinen Wolf. Die ist
und ein paar kleine sieben Geißlein.
Sehr gut.
Aha.
Die ist in Japan und ist da für ein Jahr, weil die ist so ein großer Japan-Fan und ist da in einem quasi so ein Disneyland für Deutschsein.
Es gibt ein Disneyland für Deutsche.
Naja, es ist halt so ein, so, weißt du, wo Japaner hingehen, wenn sie, ich glaube, wahrscheinlich ist es komplett Europa oder sowas. Wenn sie
Brezel essen wollen, oder?
Naja, wo so Europaland ist, oder.
Das ist lustig.
Und wo dann so alle möglichen Länder, und sie ist dann halt irgendwie im deutschen Teil und spielt dann natürlich auch eine Deutsche, klar, als Deutsche, und die ist auch relativ groß und also für Japaner wahrscheinlich Godzilla gleich und hat blonde Haare, was auch für eine deutsche Vorbild sehr gut stimmt. Und sie spricht Deutsch, was jetzt auch
wirklich Deutsch ist. Also es geht darum, Klischees zu erfüllen.
Es geht da, ja, und sie rennt dann den ganzen Tag im Dirndl rum und liefert Bier aus. Das super. Ist so richtig, wie man sich das vorstellt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, naja, das macht sie jetzt. Und
Geld verdienen mit Alltagsrassismus.
Nein,
ist ja...
Und sie lernt jetzt Japanisch mit Märchen. Sie hat sich Märchen auf Japanisch gekauft. Weil sie meint so, die Märchen, also deutsche Krimsmärchen und sowas, weil die Märchen kennt sie jetzt, dank uns.
Ja, das ist schön.
Und kann die darum vernünftig übersetzen und was wollte ich noch sagen? Achso, ja, sie war wirklich begeistert. Also ihr kam mir, ich war mehr oder weniger...
Von Japan?
Nee, von unserem Podcast.
Dankeschön.
Ja. Von Japan sowieso. Also Eva ist jetzt auch, ich glaube, die ist relativ leicht zu begeistern von Dingen. Also sie ist sehr begeisterungsfähig.
Was eine schöne Eigenschaft ist.
Ja, definitiv. Und wir haben sie getroffen, sie wusste nicht, dass wir da sein würden. Und sie hat dann so, was sehr lustig war, weil sie hat dann so, und ich habe meinen Partner, und du musst Diana sein, ich weiß ja alles über eure Verlobung. Und dann war so die andere Cousine etwas, also meine andere Cousine, so, woher weißt denn du das? So ein bisschen so, wieso erfahre ich das nicht? Ja, ich höre ja mal den Podcast und hat er das ja erzählt.
Ja.
Und dann kriegt man so mit, wie der Rest der Verwandtschaft langsam so irgendwie so ein bisschen hellhörig wurde. Das war sehr lustig. Also insofern,
hallo Eva. Ich dachte immer, du wärst berühmt über Wir müssen reden, aber deine Familie kennt dich offenbar über die Märchenstunde, was ich sehr schön finde.
Mein Vater hört, meine Eltern hören mittlerweile, glaube ich, beides.
Mhm. Hallo also, Max Eltern.
Genau.
Schön,
hallo Papa, hallo Mama.
Schön, dass ihr uns zuhört. Nein, finde ich wirklich schön.
Mhm.
Ja.
Wer liest vor?
Moment, ich möchte auch noch grüßen.
Achso, du möchtest auch noch grüßen.
Ich will heute ganz gerne, die uns ziemlich sicher heute nicht zuhört, aber hoffentlich nachhört, die Katrin Rönnecke grüßen. Die Kada.
Ach, die Kada.
Hieß sie mal auf Twitter, bevor sie aufhörte zu twittern.
Ja, jetzt aufgehört zu twittern, ne?
Ja, ganz habe ich das noch nicht durchstiegen. Aber egal. Jedenfalls hatte die uns... zum Anlass genommen, eine Kolumne über Märchen zu schreiben in der Zeitung, was ich sehr schön fand. Und da hat sich dann auch gleich ein Märchen von uns gewünscht, das wir aber heute nicht lesen.
Ach, sie hat sich auch mehr. Oh Gott, da müssen wir.
Das macht ja nichts, aber das können wir ja mal lesen, wenn sie uns mal zuhört oder so ähnlich. Wir hatten die ursprünglich für heute eingeladen als Gast. Die konnte aber nicht, weil sie nämlich heute, das verrate ich jetzt mal ganz frech, Geburtstag hat und Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Katja.
Nachträglich, was ist
jetzt? Na, heute. Ja, also wenn du dann zuhörst, nachträglich, aber quasi live heute an deinem Geburtstag, alles Gute von uns.
Mensch, das Kinder. Herzlichen genau. Glückwunsch. Nachträglich.
Hä?
Irgendwie merkwürdig jetzt so. Ist das jetzt, ist das nachträglich Geburtstag? Ich meine, wir gratulieren pünktlich, sie wird es aber erst zu spät erhalten.
Tja. Naja, denk mal ans Analoge. Hättest du früher auf eine Postkarte, die du jemandem zum Geburtstag schriebst, nachträglich geschrieben?
Genau die Frage habe ich mir gerade gestellt. Also ich habe es nie getan. Insofern weiß ich das nicht, ob ich das getan hätte.
Ich glaube, man hätte es nicht gemacht.
Man hätte es nicht gemacht. Na gut, dann wünschen wir hiermit live nicht verspätet, aber trotzdem erst danach. Vielleicht hört es ja auch erst am nächsten Geburtstag.
Das könnte passieren.
Das könnte ja auch passieren. Nee, stattdessen machen wir einen anderen Wunsch.
Genau, also wir lesen einen anderen Hörerwunsch.
Genau, und zwar von nerdnerdnerd_de. Konnte ich mir merken. Ein Twitter-Namen, den ich mir merken kann. Der hat sich gewünscht, Hans mein Igel, und zwar, weil er davon irgendwann mal eine Verfilmung gesehen hat, die so ganz, ganz...
Hans mein Igel.
Ganz merkwürdig ist. Und das ist, klingt so irgendwie so, ich kenne das, ich habe davon noch nie was gehört, aber es ist ein Grimmsches Märchen.
Mhm.
Wir lesen es jetzt aus der Ausgabe der ersten Hand mal wieder, wie sich das so gehört.
Ja, wobei es ist die, wenn ich das richtig sehe, war es erst 1815.
Achso, das ist gar nicht die erste?
Ja, jein, es ist ja, ich glaube, es ist der zweite Band und der kam eben, also die Erstauflage des ersten Bandes, die war 1812 und der zweite kam dann 3 Jahre später, 1815.
Ah, okay.
Und da ist die drin. Ich habe vorhin. Ja,
zweiter Band, genau.
Ich habe vorhin den Link zu Wikisource, wo ja der Volltext drin ist, schon mal vertwittert.
Können also, die Hörer ja spoilern.
Mitlesen will. Vielleicht hört uns auch gar niemand mehr zu, man weiß es nicht. Für alle anderen, wir lesen fast immer die Abschriften aus den Originalauflagen der Grimmschen Märchen in der Wikisource, nur so als Hinweis, falls ihr mitlesen wollt beim nächsten Mal. Aber eigentlich verlinken wir das ja auch immer auf der Homepage dann.
Genau. Wer liest denn eigentlich? Genau. Wer muss denn jetzt lesen?
Weiß nicht.
Ich weiß auch nicht mehr.
Ich glaube, das letzte Mal hab ich gelesen, weil ich so krank war, oder hast du gelesen, weil ich so krank war? Ich weiß es nicht mehr.
Wollen wir Schnick, Knack, Schnuck machen?
Ja.
Oh Gott, wie geht's? Schnick, Knack, Schnuck.
Eins, zwei, drei. Beide die Schere. Er hat gewonnen. Okay, du darfst ja aussuchen.
Ach, jetzt muss ich die. Na, dann lese ich einfach so.
Okay, du liest. Oh, das ist super, dann kann ich nämlich die Schokolade aufmachen.
Ja. Hans, mein Liebe. Stimmt, du hast hier so Schweizer.
Ich habe eine Schweizer Schokolade.
Du hast hier Rivella?
Ich habe mir eine Rivella mitgenommen für den Durst. Und
ein Getränk, was ich nur daher kenne, weil im Augenblick Mittermeier dafür, wie heißt der mit Vornamen gleich? Michael Mittermeier dafür Werbung macht oder machte.
Aber, ja, aber also ich kenne das seit Kindheitstagen, glaube ich.
Okay. Und ich daran feststelle, dass ich erstmal ewig lange gebraucht habe, bis ich rausgekriegt habe, also bis ich gesehen habe, dass es Michael Mittermeier ist. Wahrscheinlich im Fernsehen sagt er wahrscheinlich, hallo, ich bin Michael Mittermeier und ich trinke Rivella. Aber auf den Plakatkampagnen steht da kein Hinweis drauf. Und also ich erkenne
mich. Man fragt sich, wer ist diese Grinsebacke da?
Genau, der so ein bisschen aussieht wie ein gealterter Michael Mittermeier.
Genau. Und wenn man ihn überhaupt kennt.
Naja, kennt man schon auch.
Ne? Also langsam können wir echt mehr für unsere permanentes Product Placement hier Geld verlangen.
Ich nehme schon Geld dafür und du bist Sozialist, du darfst dafür eh nichts nehmen.
Du? Aha.
Nein, natürlich nicht. Also insofern flattert uns mal alles schön.
Genau.
Gerade den Björn Grau auch.
Das hilft gar nicht so viel, weil es wäre besser, wenn er die Märchenstunde flattert eigentlich.
Dann auch die Märchenstunde flattern, genau. Auch sehr gut. Weil ich kaufe ja, also ich meine, wir haben jetzt, guck mal, jetzt muss ich auch mal sagen, das habe ich, ein neues Mischpult. Was jetzt mal nach oben ein bisschen mehr Luft hat. Das ist zwar an sich leider, muss ich sagen, gar nicht so wirklich besser als das alte, weil man nicht so viel mitmachen kann. Aber es hat nach oben hin, also vorher bei dem alten musste man immer so ganz am Rand schon des Machbaren noch operieren, um vernünftig was eine vernünftige Lautstärke noch rauszukriegen. Und hier hat man jetzt so ein bisschen Luft nach oben. Ich habe diesen, wie ich ja schon erwähnt habe, diesen kleinen Bluetooth-Adapter jetzt gekauft. Und der war jetzt nicht so sauteuer, aber sind auch immerhin 30 Euro. Also dieses Mischpult waren hier 260 oder sowas. Also war schon Geld. Und es ist, euer Flattergeld wird auch wieder reinvestiert ins Podcasten. Das ist, also flattert schön. So, genug Eigenwerbung. Flattert. Ich kann das ja hin und wieder mal so kognitiv, indem ich einfach Worte durch Flattern ersetze beim Lesen.
Soll ich dir mal noch einen Funfact, damit wir noch später mit dem Text anfangen, sagen? Wir haben heute die 23. Märchenstunde. Wir lesen aber das Märchen Nummer 22 aus der Grimmschen Sammlung.
Genau.
Dieses Chaos führt irgendwann dazu, dass wir nicht mehr wissen werden, was wir schon gelesen haben.
Das stimmt, dann lesen wir einfach doppelt.
Wenn wir nicht mal irgendwann anfangen, eine Tabelle zu machen.
Das ist so wie Märchenerzähler halt auch sind. So alt und senil und wissen nicht mehr, was wir schon gesagt haben und was und wahrscheinlich haben wir schon. Wahrscheinlich basiert dieser Podcast nur darauf, dass wir mit einem mit jedem Märchen fünfmal anfangen und immer glauben, wir hätten es noch nicht vorgelesen, weil wir schon so alt und senil sind.
Und da draußen liegen 50 Hörer und brechen weg vor Lachen, weil die alten Säcke schon
genau.
Wieder zum 10. Mal.
Und
wäre dann die Variante.
Und Spitzer schreibt sein nächstes Buch über, warum Podcasts das Internet noch schlimmer sind als das Internet. Und wir sind die meisten Beispiele dafür.
Die digitale Demenz 2, Podcasts von Björn Grau und Max Winde.
Es war ein reicher Bauer.
Warte mal.
Ja?
Was? Ich wollte noch irgendwas anderes. Genau. Ich wollte.
Dein Samsung-Ding scrollt da.
Ja, das habe ich ihm gesagt, dass es scrollen soll. Ich wollte was gucken. Ich wollte gucken.
Das scrollt er wirklich so ganz alleine vor sich hin. Jetzt ja, wird es langsamer.
Das kann das. Ist doch egal. Ich wollte mal gucken, wie viele Märchen eigentlich in der Grimmschen Sammlung drin sind.
Hörer, wie viele Märchen sind in der Grimmschen Sammlung?
Damit wir wissen, wie viele Podcasts wir noch machen können.
Okay, bei anderen Stotterer nicht. Wir haben den Titel schon genannt, wir nennen ihn gerne nochmal Hans, mein Igel. Aus der Erstauflage des zweiten Bandes von 1815, die nicht so frisch ist wie der erste. Aber egal, das ist.
Genau, das ist ein eher unbekanntes Märchen, das uns unser Hörer nerd-de vorgeschlagen hat. Und das lesen wir jetzt gleich, wenn ich es dann auch mal hätte. Sind ungefähr, oh Gott, oh meine Herren, da haben wir noch zu tun.
Ja.
Also wirklich, wir haben, es sind insgesamt 210.
210 Märchen.
Das heißt, wir haben noch gut, also gerade mal 10-11% aller Märchen gelesen. Dafür haben wir jetzt 3 Jahre gebraucht, gute 3 Jahre.
Also die nächsten 30 Jahre haben wir noch zu tun.
Wir können, das ist gut.
Also bis zur Rente. Wir podcasten bis zur Rente. Genau.
Nee, also mit einem Best-of und ähnlichen Späßkens können wir grob bis zur Rente noch Märchenstunde podcasten. Das ist schön. Freut euch auf die nächsten 30 Jahre Märchenstunde mit Max und mir.
Oh, ich stelle mir so gerade vor, wie wir hier in 30 Jahren sitzen, mit unseren Holo-Podcasts wahrscheinlich, uns aufregen über diese Jugend, die ganze Zeit in ihrem Meganet unterwegs ist und so wie wir bis damals noch.
Bis dahin gibt es kein Märchen, kein Internet mehr.
Meinst du
das? Alles zu reguliert.
Achso, dann machen wir hier. Hier ist wieder der Google Märchenstunde Twitter Apple Podcast.
Ja, genau.
TM.
Irgendwie so.
Gut.
So, wie hieß das jetzt, was wir da gerade lesen?
Hans, mein Igel, Nummer 22.
Ja, okay.
Es war ein reicher Bauer, der war so reich, der hätte uns sogar geflattert. Der hatte mit seiner Frau keine Kinder. Öfters? Wenn er mit den
das ist ja aber auch mal ein Lust, also so wie du das gerade vorgelesen hast, klingt es ja so, als ob sein Reichtum darin bestünde, keine Kinder zu haben.
Stimmt.
Aber das ist, glaube ich, nicht so gemeint.
Ich glaube, das ist nicht so gemeint. Ich glaube, das ist, das heißt ja, es war ein reicher Bauer, der hatte mit seiner Frau keine Kinder.
So, genau.
Öfters, wenn er mit den anderen Bauern in die Stadt ging, was Bauern so gerne, machen das Bauern? Okay.
Spotteten. Ja, logisch, wenn sie ihre Viecher auf dem Markt verkaufen.
Ach so, dann.
Oder zum Kirchgang.
Spotteten sie ihn und fragten, warum er keine Kinder hätte. Ist das spotten oder ist das jetzt? Also vielleicht. Da ward er einmal zornig und als er nach Hause kam, sprach er: Ich will ein Kind haben und soll's ein Igel sein. Da kriegte seine Frau ein Kind, das war oben ein Igel und unten ein Junge. Und als sie das Kind sah, erschrak sie und sprach: Siehst du, du hast's uns gewünscht, verwünscht. Du hast uns verwünscht.
Wenn das so einfach wäre?
Das ist mal wieder so ein Märchen, was so direkt so, er kommt in die Küche rein, sagt, ich will ein Kind und wenn es ein Igel ist, Frau quasi quillt auf, direkt noch vor ihm, plopp, fällt ein Kind raus, guckt unter sich, sieht, oh, halb Kind, halb Igel. Und sagt ihm, oh, siehst du hast uns verwünscht. Nicht irgendwie Schrecken, nicht Wein, nicht Schwangerschaft, nicht Schwangerschaftsgymnastik, so dieses Ganze, was man heutzutage.
Moment. Man nennt es beim Erzähl theoretisch eine Ellipse. Wir haben einen großen, also, ne, es könnte natürlich so sein, wie du sagst, so bums, plopp, ja. Es kann natürlich aber auch sein, dass die Erzählinstanz einfach mal 9 Monate weglässt.
Ja, aber das deutet man doch dadurch an, dass man so, also im Film macht man das dadurch, dass man so einblendet, wie es Herbst wird,
ja,
wie es dann
man,
wieder Frühling
muss man
wird und so.
Also man könnte da einfach auch einen Schnitt machen.
Man könnte auch einen Schnitt machen.
Aber der hier immerhin durch einen neuen Satz da ist. Weil es gibt ja keine, also die sind ja recht sparsam mit Absätzen und so. Aber du hast recht, man könnte durchaus
noch ein bisschen mehr einbauen. Also es ist mir schon klar, wie die es meinen. Aber
deine Variante, dass das natürlich sofort passiert, die ist durchaus angelegt im Druckbild als auch in der Erzählweise.
Aber vielleicht war es ja auch so. Ich meine, halb Kind, halb Igel, da kann es ja auch sein, dass er sofort kommt.
Mhm. Schneller Brüter.
Genau. Siehst du, du hast uns verwünscht. Als nächstes, oh, ich bin von den ganzen, wie heißt das gleich beim Igel? Was hat der? Borsten? Nein, was hat der?
Stachel?
Stachel. Ich bin von den ganzen Stacheln gar nicht verletzt.
Ja, ja gut, warum muss man, das kommt ja immer drauf an, die Stacheln tun ja nur weh, wenn du gegen den Strich dagegen gehst. Die
sind bei neugeborenen Igeln einfach noch sehr weich.
Auch das.
Das ist
das sind sie wirklich.
Das, ja, ja. Das.
Aber clevererweise gehen die natürlich, kommen die auch so natürlich aus der Mutter heraus, dass sie mit dem Strich rausgehen und dann tut es ja auch nicht weh.
Naja, aber ich glaube, im Bauch wäre die Verletzungsgefahr schon sehr hoch, wenn da irgendwie drei kleine Igel in diesem
Nest.
Also das ist. Aber das
ist
das
Problem. Igel sind schon Säugetiere, ne? Ja,
Igel. Ja.
Dann müssen die sehr weich sein.
Genau. Wahrscheinlich sind die auch noch ganz kurz und ganz knuffig und ganz süß. Siehst du, du hast uns verwünscht. Da sprach der Mann, was kann das alles helfen? Getauft muss der Junge werden, aber wir können keinen Gevatter dazu nehmen. Sehr pragmatisch. Gevatter? Was ist Gevatter?
Ich überlege gerade, ob es mit dem der Gevatter hier sozusagen einen Pfarrer meint oder ob es den Paten meint. Da müssten wir mal spontan.
Ach, der Ralf Stockmann weiß es mal wieder besser hier, der
Elend. Der ist ja auch ein kluger Mensch, arbeitet in Bibliotheken, natürlich.
Er meinte, Igel bekommen erst nach einigen Wochen Stacheln.
Ah, okay.
Also am Anfang sind die offensichtlich nackt.
Gut, aber den Gevatter wusste er noch nicht, da bin ich jetzt schneller als er. Taufpate? Ja.
Wir können keinen Gevatter dazu.
Guck, ich hatte das als eine von zwei Möglichkeiten angenommen und das war die richtige.
Und die Frau sprach, wir können ihn auch nicht anders taufen als Hans mein Igel.
Warum?
Ja, das ist...
Warum kann der nicht Klaus mein Igel oder Paul mein Igel oder welche Kindernamen auch immer im Prenzlauer Berg gerade Mode sind, ja, mein Igel heißen?
Ich überlege so die ganze Zeit krampfhaft. Hans mein Igel. Hans Christian wäre doch auf. Oder das sind gerade so. Börte mein Igel.
Genau.
Als er getauft war, sagt...
Warte mal. Wo wir beim Thema sind.
Die machen aber sehr viele so Zeitsprünge mitten im Satz. Also es ist schon alles eher so swap, swap, swap.
Das ist ja auch okay. 2010 waren die beliebtesten 20 Jungsnamen in Deutschland laut der Süddeutschen Zeitung. Auf Platz 20 Yannick. Auf Platz 19 Moritz.
Ja.
Auf Platz 18 Philipp. Der war schon immer beliebt. Der hießen früher, als ich klein war, auch schon viele. Hm? Jan auf Platz 17. Auch das war vor 30 Jahren auch schon, also vor 35 Jahren auch schon Mode.
Meinst du, das ändert sich nicht mehr?
Weiß ich nicht. Platz 16 Noah. Da ist ja Boris Becker schuld dran, glaube ich.
Ach, wegen,
der hat einen seiner Söhne Noah genannt.
Okay.
Niklas auf der 15. Das kommt mir zu, den kenne ich jetzt niemanden, der Niklas heißt. Früher hießen diese armen Kinder Klaus. Na, ist der gleiche Name. Ne?
Ach so.
Elias auf der 14.
Elias, okay. Ja.
Julian auf der 13.
Auch relativ häufig, ja.
Max, ja.
Max ist weit nach unten gerutscht.
Ja, naja, Max, aber ist dann, also auf der 12, aber dennoch, ne? Also der ist.
Der war mal viel weiter vorne, das war so.
Ja, als du vor 35, na, wie alt bist du?
Nee, als ich geboren war, hieß niemand so. Ich bin 34 jetzt.
Auch, ja.
Als ich geboren wurde, hieß niemand so. Da war ich wirklich allein. Aber der war mal zwischendurch auf Platz 3 oder 4 der beliebtesten Namen. So irgendwann Anfang der 2000er.
Louis ist die 11.
Louis.
Ben die 10.
Bestimmt noch wegen Louis C.K.
Wer ist das denn?
Louis C.K., dieser Comedy-Mensch, der dadurch sehr bekannt geworden ist, also der war schon vorher sehr bekannt, aber der hat einen kompletten Konzertauftritt, also ein komplettes Programm so verkauft, ohne Vertrieb, ohne alles, sondern hat es auf seine Webseite gepackt, ohne DRM, hat gesagt, hier überweist $5. Und
genau deshalb wird die Masse der Deutschen ihre Kinder Louis nennen, das glaube ich auch.
Mann. Ja, mach weiter.
Genau, also 10 war Ben, 9 war Tim.
Tim,
ja. Auf 8 kommt Finn. Tim Finn.
Mhm. Jetzt kommt Bin oder?
Nee, Maximilian.
Ach, Maximilian.
Da würde ich ja jetzt mal die Statistiker fragen, warum Max und Maximilian zwei getrennte
Kategorien sind. Zwei getrennte Namen sind.
Aber,
ich heiße nur Max und nicht Maximilian.
Ja, okay. Aber es ist also sozusagen etymologisch ist es schon der gleiche
Name. Es gibt ja noch den Namen Maxim.
Was alles der gleiche Name ist. Ne? Also wusstest du übrigens, dass Sascha die Kurzform von Alexander ist?
Ja.
Ach stimmt, du warst mal in Russland.
Ich hab lang genug in Russland gelebt, um das zu wissen.
Aber vielleicht wusste das ja jemand von unseren Hörerinnen noch nicht. Felix auf der 6.
Felix?
Mhm. 2010, wie gesagt. Mhm. Paul auf der 5.
Oh Gott.
Ich finde das eigentlich einen ganz netten Namen. Hm. Luca auf der 4. Und Jonas auf der 3.
Jonas?
Ja.
Von meinem besten Freund, der Sohn heißt Jonas.
Und Lukas, im Gegensatz zu Luca,
oh,
sogar die 2, Lukas auf der 2.
Okay, und der beliebteste?
Da.
Nach welchem Fußballer?
Leon.
Leon.
Ja. Leon, oh Gott, war 2010.
Die armen Leons.
Ja, genau. Aber du siehst, also Leon, der Igel.
Leon, Lukas, mein Igel. Wäre doch auch okay gewesen.
Leon, Lukas, mein Igel. Ich habe übrigens vergessen, noch jemanden zu grüßen.
Okay, wen?
Wenke.
Wenke?
Ja.
Wenke.
Plattenkind.
Ja.
Weil ich am Dienstag auf einem Podium saß und über Politik reden sollte und Wenke dann twitterte, dass sie, egal was ich sage, immer an Märchen denken muss, wenn sie meine Stimme hört. Also ich, ja, man könnte das jetzt aufgrund
meiner... Es war einmal ein Leistungsschutzrecht.
Genau, aufgrund meiner utopischen politischen Forderungen auch als Kritik nehmen, aber einerseits zeugt es ja davon, dass sie irgendwie unseren Podcast regelmäßig hört, was mich wiederum gefreut hat.
Oder einfach deine Forderung so absolut utopisch findet.
Ja, ich sag ja, das war der zweite, ja, aber ja, das will ich jetzt mal nicht annehmen.
Gut.
Das wäre ja doof für mich.
So.
Jedenfalls taufen sie jetzt also ihr Igel.
Hans mein Igel, weil geht ja nicht anders.
Igel, warum auch immer, weil ihnen die Top 20 der Namen 2010 nicht geläufig waren.
Na, oder weil damals 1815, als das hier aufgeschrieben worden ist, waren einfach Platz 1 bis 20 Hans.
Das widerspricht jegliche Statistik, dass ein Name 1 bis 20 sein könnte, aber...
Die waren damals noch anders, die hatten noch nicht so viele Namen.
So.
Wollten aber unbedingt Namenstatistiken haben.
Ja.
Als er getauft war... Sagte
kann das vielleicht, also mal ganz kurz, hier mal ernsthaft, ist das so eine Märchenkonstanze? Weil ich meine, Hänschen klein?
So eine Märchenkonstanze oder Konstante?
Konstante, dass vielleicht sozusagen in Märchen nur bestimmte Namen verwendet werden. Also keine Ahnung. Würde.
Ach so, dass sie, du meinst, dass sie weiß, dass sie sich gerade, das wäre natürlich was, dass sie, sie ist sich als Protagonistin eines Märchens bewusst, dass sie sich nur in einer Märchenwelt bewegt und somit keine andere Wahl hat, als ihr Kind Hans zu nennen. Weil das ist nun mal der einzige Märchenname, der existiert.
Das ist ein bisschen die Sophisticated-Version der möglichen Interpretation. Man könnte aber auch sagen, dass die Märchenerzähler aufgrund gewisser Wiedererkennungswerte der Märchen eben auf einen beschränkten Namensfundus zurückgegriffen haben.
Ja, aber woher weiß sie das?
Die Person, die das Märchen erzählt, des Abends am Herdfeuer, die weiß das.
Ja, aber die Frau in dem Märchen weiß das. Sie weiß, hast, ich kann ihn hast, nicht anders nennen als Hans mein Igel.
Du hast aber eine sehr, also mir ja sehr sympathische Idee von Erzählfiguren, dass du denen so viel eigene Macht zutraust. Und der Person, die diese Geschichte erzählt, so wenig.
Kennst du Funny Games, den Film?
Ja.
Da gibt es doch auch diese, also ich hab den Film, ich fand den, ich musste, also ich war damals mit einem Mädchen in dem Film, das ich ein bisschen beeindrucken wollte und es war mir nicht möglich, diesen Film anzugucken, sodass ich zwischendurch mal längere, sehr lange Zeit, oh ja, das tut mir furchtbar leid, muss ich gerade auf Klo gehen. Und am gemeinsten fand ich die Stelle, an der alle aufatmen, weil plötzlich es jemandem gelingt, ich glaube, einen von den beiden Bösen niederzuschlagen, mhm, und der daraufhin einfach die Fernbedienung nimmt, mal kurz so, nein, das geht so nicht. 10 Sekunden, 2 Minuten, ja, zurückspult und dann sozusagen der zweite Ausgang. Und das ist, das finde ich, also ich meine, man darf das nicht zu oft einsetzen, dieses Mittel, aber das war, in dem Fall war das so, oh nein, fuck, die halten sich echt an keine Spielregeln. Das sind solche Arschlöcher. Die halten sich nicht mal an die stringente Erzählweise. Das ist, also ich meine, so arschlochmäßig muss man auch mal sein, als handelnde Person in einem Film, als Figur.
Aber du glaubst schon dran, dass Charaktere in fiktiven Erzählungen also eine gewisse Form von Selbstständigkeit erlangen können und eigene Erzählmacht bekommen.
Na, also Autoren erzählen ja darüber regelmäßig, dass sie selber nicht wissen, was ihre Person macht und dass sie quasi mit den handelnden Charakteren auch beim Schreiben durchaus streiten und diskutieren und
ja,
so, wie würdest du handeln?
Nein, ich finde das, also ich würde das jetzt nicht auf so einer metaphysischen Ebene beschreiben, aber natürlich wirst du als Schreibender, schreibst du dich irgendwann in Dilemmata hinein, die du dann aushalten musst, beziehungsweise in Erzählzwänge hinein, die du aushalten musst. Ja. Weil die Figuren sich so entwickelt haben, wo du dann auch nicht mehr anders kannst, ob du das vorher so wolltest oder nicht. Da glaube ich ganz fest dran, ja.
Und ich habe mir, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, habe ich mir mal so gedacht, so, also ich, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir sozusagen nur die handelnden Personen eines Buches wären?
Und ja, der Autor heißt der liebe Gott, pass auf.
Na, Quatsch, nein. Also, dass wir sozusagen die handelnden Personen eines Buches sind und hatte von da ab Angst. Also, dann muss man sich auch entsprechend spannend verhalten, weil sonst wird das Buch einfach zugeklappt.
Welche Drogen nimmst du?
Denk mal drüber nach. Stell dir vor, du wärst nur die handelnde Person in einem Buch.
Ja, entschuldige, aber das ist, also weil ich gerade jetzt so, sich so ein bisschen als bekennenden Agnostiker provoziert habe mit dem lieben Gott, aber das ist, letztlich ist diese Vorstellung ja eine sehr theologische. Also die Nummer, dass ich mich irgendwie immer gottgefällig leben muss und bewähren muss, und damit ich am Ende des Tages beim jüngsten Gericht, wenn mein Buch dann zugeklappt ist, irgendwie den Stempel literarisch wertvoll, sprich ab ins Paradies bekomme, das ist ja schon.
Das stimmt, das hat tatsächlich, aber es ist genau das Gegenteil von dem. Während das eine ja ist durchaus, die Lehre ist, sei möglichst langweilig, um Gott zu gefallen, ist es ja im Wesentlichen.
Ja, das sagst jetzt du.
Naja, es ist doch wirklich aus jeder Perspektive langweilig, oder? Was
das sieht jetzt aber der Strenggläubige an, dass das sein Leben langweilig ist. Ich habe im aktuellen Spiegel eine Reportage über zwei Konvertitinnen gelesen, die zum Islam übergetreten sind und da irgendwie in die salafistische Strömung, die in ihrer Auslegung des Islam davon ausgehen, dass sozusagen Gott sie alltäglich prüft. Und wenn diese Prüfungen nicht besonders hart sind,
ja,
dann hat Gott das Interesse an ihnen verloren und das wäre das Schlimmste, weil dann kommen sie nicht ins Paradies.
Ach du Scheiße.
Und ich glaube, das Leben ist nicht langweilig. Also du magst es absurd und nicht nachleben, aber langweilig ist es nicht.
Naja.
Also insofern, musst du schon ehrlicherweise zugeben, dass deine Idee von der Figur im Buch
natürlich.
Durchaus was sehr Religiöses
hat. Ja, hat es auch. Also es ist ja nicht so, dass ich daran wirklich glaube, aber es ist ja zumindest eine Variante, die man, also das ist ja als, ich bin übrigens kein Agnostiker, ich würde mich durchaus als Atheist bezeichnen. Okay. Das ist ja noch eine Stufe härter sozusagen.
Ich würde es anders, aber da gibt es einen langen Streit zwischen Agnostikern und Atheisten, aber...
Ja, ich hab mich lange, also der Unterschied ist ja offiziell der, dass ein Agnostiker sagt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Mhm. Wohingegen ein Atheist sagt, ich weiß, dass es keinen Gott gibt.
Für Leute, die öfters zuhören, darüber hatten wir uns vor ein paar Stunden schon mal, Märchenstunden schon mal gestritten.
Haben wir? Aber,
ja.
Ist es das nicht? War es das nicht?
Doch, das ist im Prinzip genau so. Ich würde nur eben sagen, derjenige, der sagt, ich weiß, dass es keinen Gott gibt, dem ist Gott noch egaler als derjenige, der sagt, ich weiß es nicht, mir ist es egal. Ja. Der Agnostiker, dem ist Gott am Ende noch egaler als dem Atheisten.
Naja, nee, ich hab ja meinen Dawkin gelesen, ne? Also ich hab mich da tatsächlich durchgekämpft durch dieses hier der Gotteswahn. Hm? Und der geht ein bisschen auf dieses Kapitel ein und ich fand, er hat durchaus recht damit. Also er meinte so, ja, viele Leute, die wenn man sozusagen aus einer wissenschaftlichen Perspektive da rangeht und sagt, okay, also er hat ja diese berühmte Tasse, die um den Saturn fliegt. Mhm. Du kannst nicht ausschließen, dass da eine Teekanne um den Saturn fliegt. Aber es gibt keinen guten Grund, davon auszugehen. Und damit würdest du auch nicht sagen, ja, du bist, was die Teekannenfrage um den Saturn angeht, bist du unentschlossen und sondern sagst einfach, nee, es gibt's nicht. Und genauso kann man auch mit dem Gott agieren. Man kann sagen, okay, ich kann nicht wissen, ob es einen Gott gibt und ich weiß nicht, ob wir nur handelnde Personen in einem Buch sind. Ohne Frage und die Frage kann ich auch nicht beantworten und nicht wissen, aber es gibt schon aus meiner Perspektive einige Indizien, die dagegen sprechen, sodass wenn es im Zweifelsfall auf eine Wette ankommen würde, wenn ich bei Günther Jauch dastehen würde und sagen, wir haben die endgültige Antwort wirklich gefunden. Sie kriegen jetzt 1 Million, wenn Sie sagen, es gibt einen Gott oder wenn Sie uns die Frage richtig beantworten, es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott. Und dann würde ich sagen, nicht so, ich weiß nicht, sondern würde ich sagen, okay, es gibt keinen Gott und würde mit meiner Million nach Hause gehen. Also insofern bin ich dann schon Atheist. Wenn es um 1 Million geht, bin ich Atheist. Okay. Spätestens dann.
Okay.
Spätestens.
Ja.
Ja, genau.
So. Wenn wir übrigens so weitermachen,
ja,
Dann brauchen
dann wird das nichts mit den 65 Jahren.
Brauchen wir heute 4 Stunden oder so für diesen Podcast, aber auch nicht schlecht. Hört uns denn noch jemand zu?
Bestimmt. Siehst du, du hast nämlich die Angst davor, dass wir aufhören zu existieren, in dem Moment, in dem keine Hörer mehr da sind.
Das tun wir auch.
Ah, nein.
De facto, also doch, also mal ganz, also da bin ich jetzt nun mal
ja?
in vielleicht einer minimal mystischen Überhöhung der Semiotik fest davon überzeugt, dass jegliche Kommunikation natürlich auch einen Rezipienten braucht. Jetzt ist es bei
aber
uns
wir ein bisschen können noch, schwierig. Wir unterhalten uns auch gegenseitig. Also
natürlich existiert unsere Kommunikation, weil wir zwei miteinander reden. Das
genau.
ist klar. Aber außerhalb dieses Raumes existieren wir nur, wenn uns jemand zuhört.
Das stimmt.
Und jetzt haben wir natürlich die Chance, dass die Menschen es auch auf Konserve hören können.
Ja.
Aber auch live will man ja also nicht unbedingt verschrecken mit dem, was man tut.
Oh, es hört uns tatsächlich keiner mehr zu. Nein, ja. Quatsch. Nein. Also, ja.
Okay.
Wir haben mehr Hörer denn je heute. Ich beruhige dich.
Krass, echt?
Ja. Also nicht mehr als, also wir haben, nein, nicht mehr denn je, sondern wir haben jetzt gerade 5, also mehr als wir heute je hatten.
Okay.
Also wir haben, so, damit ich dich beruhigen kann, jetzt lesen wir mal ein bisschen weiter, vielleicht werden es dann wieder weniger.
Das ist nämlich mal interessant, ob die Leute uns zuhören, weil wir hier so durch die Gegend labern oder weil sie doch auch am Märchen interessiert sind. Also die Kommentare auf dem Blog zeigen, dass die Menschen schon auch am Märchen interessiert sind.
Ja, darum wollte ich jetzt auch ein bisschen weiterlesen.
Ja, mach mal.
Also. So, der Mann hat gesagt, wir müssen ihn taufen, aber wir können keinen Gevatter dazu nehmen. Die Frau sprach, wir können ihn auch nicht anders taufen als Hans mein Igel. So, das ist offensichtlich jetzt auch gesetzt. Als er getauft war, jetzt wieder so ein spontaner Sprung, sagte der Pfarrer, der kann wegen seiner Stacheln in kein ordentlich Bett kommen. Muss man auch mal sagen, relativ toleranter Pfarrer, der wo ja die Kirche zu dem damaligen Zeitpunkt noch gesagt hat, oh mein Gott, sie kann lesen, sie muss eine Hexe sein, so einfach mal mit so einem Igel-Mensch-Zwitterwesen so entspannt klarkommt und sagt, im Bett also das, wird der es aber ein bisschen schwer haben.
Bei allem mir angängigen Agnostizismus möchte ich sagen, zu dieser Zeit sagte die Kirche das und das ist natürlich hochgradig Quatsch, weil die Märchen sind A, zeitlos,
ja.
B, in der Zeit, in der sie verschriftlicht wurden, Anfang des 19. Jahrhunderts, gab es durchaus Teile sämtlicher christlichen Konfessionen, die nicht mehr ganz so bildungsfeindlich waren. Andere wiederum doch, aber und auch die Hexenverbrennung war da dann außer in ein, zwei Dörfern in der Schweiz schon ziemlich vorbei.
Na gut.
Wusstest du
aber übrigens, trotzdem sehr toleranter Pfarrer, muss man einfach mal sagen.
Ja, also im Sinne von, das Kind wird nicht gleich im Fluss versenkt, sondern der arme, hässliche, behinderte Bastard kommt halt irgendwie nicht in ein ordentliches Kinderbett, sondern hinter einen Ofen.
Ach komm, da ist ja. Ach so, da ward hinter dem Ofen ein wenig Stroh zurechtgemacht und Hans mein Igel darauf gelegt. Er konnte auch an der Mutter nicht trinken, denn er hätte sie mit seinen Stacheln gestochen.
Das ist ja mal hochgradiger Quatsch. Also das ist wirklich hochgradiger Quatsch.
Weil man kann Igel sogar streicheln.
Nicht nur, dass man sie streicheln kann, sie haben ja nur auf dem Rücken.
Also sollte man nicht, weil sie Flöhe haben, aber...
Ja, aber logisch, aber sie haben ja nur auf dem Rücken Stacheln. Und wir haben einige Zeilen vorher gelernt, dass Hans auch nur auf dem Rücken Stacheln hat und vorne rum wie ein normales Baby ist.
Nee, unten rum.
Nee, vorne rum.
Vorne rum auch?
Ja, das war oben ein Igel und unten, achso, unten. Jetzt ist die Frage, was mit oben und unten gemeint ist.
Du meinst quasi, ob aus der Igelperspektive alle Beine
also
auf dem Boden?
Oder? Genau, also aus Igelperspektive ist oben der Rücken und unten der Bauch.
Das stimmt.
Aus Menschenperspektive hast du natürlich recht.
Ich habe ein Bild von dem gesehen. Ich kenne nämlich eine Zeichnung von dem. Ich weiß nicht, wo. Ich glaube, bei meiner Oma, die hatte so ein Buch davon, wo man diesen halb Igel, halb Menschenjungen sieht. Und ich habe die Geschichte nie gefunden in dem Buch.
Naja, was du da gesehen hast, ist das Mackie-Comic aus der Hör zu.
Nein.
Nein? Aber das kennst
oder?
Du.
Oder? Vielleicht.
Das war eine leichte Provokation und dann.
Ja. Wie schreibt man das?
Mackie. M-E-C-K-I.
Ah, mit E.
Hm.
Ich dachte jetzt mit. Mackie, mal gucken, ob ich den meinte. Doch, du hast recht, ich meine Mackie. Gott, der ist aber auch hässlich. Jetzt wissen wir, woher der kommt, siehst du? Da war der hinter dem Ofen ein wenig Stroh zurechtgemacht und Hans, mein Igel, darauf gelegt. Er konnte auch an der Mutter nicht trinken, denn er hätte sie mit seinen Stacheln gestochen. So lag er da hinter dem Ofen 8 Jahre und sein Vater war ihn müde und dachte, wenn er nur stürbe, aber er starb nicht, sondern blieb da liegen.
Das ist ja hart, oder?
Boah. Das ist echt hart. Nun trug es sich zu, dass in der Stadt ein Markt war und der Bauer wollte darauf gehen. Da fragte er seine Frau, was er ihr sollte mitbringen. Ein wenig Fleisch und ein paar Wecke, was zum Haushalt gehört, sprach sie. Darauf fragte er die Magd. Die wollte ein paar Toffel? Und Zwickelstrümpfe. Endlich sagte er auch, Hans, mein Igel, was willst du denn haben? Immerhin.
Ja, einerseits will er, dass das Kind verreckt, man ja. muss es mal so hart sagen. Andererseits bringt er ihm dann eventuell mal was vom Markt mit.
Ja, ist noch nicht so ganz klar, wie das
verhält. Aber die Nummer irgendwie so, mein Kind entspricht nicht der Norm, also verstecke ich es hinterm Ofen.
Und das wurde vorher gesagt und sei es ein Igel.
Ja, ja, er ist auch noch schuld, genau. Nein, aber ich meine, also das ist so die Nummer, dass man irgendwie behinderte Kinder besser vor der Öffentlichkeit versteckt, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Also und
ich glaube, das ist durchaus bis heute ein bisschen so, ne?
Meinst du, immer noch?
Nein, nicht, also nicht so im Sinne von, also nicht, dass jemand sagen würde, oh, wir müssen dieses Kind verstecken, aber dass man erstaunlich wenig behinderte Menschen im Alltag sieht aus irgendwelchen Gründen.
Das ist richtig, ja.
Ist schon merkwürdig. Und ich glaube, das liegt daran, dass die einfach dann eher drin sind. Aus welchen Gründen auch immer.
Aber ich finde schon, dass sich das verändert hat. Also,
ja, definitiv, es wird besser.
Also ich weiß irgendwie, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, da gab es so in meinem Alter, damals vor vielen 30 Jahren, also weiß ich sozusagen von zwei schwerbehinderten Kindern, von das eine, das war so sichtbar, das lief so mit, da hat man auch mitgekriegt, was in die Schule gegangen ist, wobei es natürlich nicht in irgendeine Integrationsschule oder so, es war schon Sonderschule. Aber trotzdem war das so im Straßenbild und Alltag zu sehen. Und das andere, da wusste man, dass es das gibt, aber das war eher so weggesperrt.
Krass. Also bei mir war es in meinem Kindergarten war mein bester Freund, der war, also er war nicht geistig behindert, aber er war, er hatte Lernschwierigkeiten und war einfach ein paar Jahre hinterher sozusagen. Und da ist meine Mutter wohl auch gefragt worden, ob sie denn nicht was da geht, also von anderen Müttern, ob sie denn so, was sie denn davon hält, dass ihr Sohn mit dem Dummen da hinten sozusagen spielt auch. Und waren dann überrascht, dass meine Mutter damit kein Problem hat.
Selbst im fortschrittlichen Sozialismus.
Selbst im fortschrittlichen Sozialismus. Die ist dann irgendwann in den Westen abgehauen, also nicht abgehauen, sondern rübergegangen. Also
die Mutter von dem
Kind. Sie hat einen Ausreiseantrag gestellt und der ist bewilligt worden. Mit dem Kind ist sie weggegangen. Und dann hat haben wir erst im Nachhinein rausgefallen, sind wir mal von der Stasi geprüft worden, ob wir denn noch Kontakt zu ihnen haben. Weil da war nämlich irgendwann mal jemand da, wo dann mein Vater im Nachhinein rausgekriegt hat, der war bei der Stasi und der hatte so gesagt, ja, ach, Sie sind, also irgendwie so, Sie sind doch in Hamburg, also mein Vater konnte ja früher nach Hamburg fahren, Sie sind in Hamburg, da wohnen ja auch die so und so, die sind ja da und vielleicht, und dann hat mein Vater so wohl kurz überlegt, ach, dann könnte man die ja eigentlich mal besuchen, hat dann aber sich verkniffen, das zu sagen. So ist die Stasi vorgegangen. Und hat das dann nicht gesagt, sondern hat gesagt, aha, ist ja interessant, die Kapitalistenschweine, oder nein, hat er, also das muss dann auch nicht sagen, sondern hat gesagt, aha, interessant, oder weiß der Teufel was, und hatte dann keine Konsequenzen. Und im Nachhinein haben wir die dann irgendwann mal wieder getroffen nach der Wende und haben erfahren, dass sie niemals aus West-Berlin weggezogen sind. Also sie haben nie in Hamburg gewohnt. Und das war dann so ein, so, aha, also das war offensichtlich, der war, also was sowieso schon damals irgendwie, dass der ziemlich sicher bei der Stasi ist und dann irgendwann ist dann auch noch aus der Stasi-Akte rausgekommen, ja. Sowieso ist drauf angesetzt worden und hat bewiesen, dass der Genosse Winde nicht zum Feind überlaufen wird. Aber dann konnte ich nicht mehr mit ihm anfangen, weil dann waren wir wirklich, dann war er geistig halt ein bisschen, er war halt ein paar Jahre jünger als ich. Und es gab so plötzlich Probleme wie, wir haben irgendwann mal was zusammen gemacht und er hat dann irgendwie bei mir gepennt und ich wollte abends gerne was lesen und er konnte halt nicht lesen. Und so. Und das hat es dann echt schwer gemacht. Und wir hatten uns irgendwie auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen halt, nach all den Jahren.
Das ist schwierig, ja.
Genau. Was kriegt der kleine Igel jetzt mit? Väterchen sprach.
Aber Entschuldigung, ich wollte nochmal ganz kurz nochmal auf diese Geschichte zurückkommen. Ich finde es also schon diese klare Brutalität, mit der hier irgendwie uns erzählt wird, dass der Vater sein offensichtlich behindertes Kind eigentlich am liebsten sterben sehen würde,
ja,
die ist schon heftig und spannend wäre ja schon rauszufinden, ob die so heftig ist, damit es uns gruselt. Oder ob das im Anfang des 19. Jahrhunderts, als das aufgeschrieben wurde, völlig normal war, dass man so über seine Kinder redet, wenn sie nicht so sind, wie man sie haben will.
Man könnte fast noch einen Schritt weitergehen, könnte sagen, vielleicht war es ja fast, um die Gutherzigkeit des Vaters zu beweisen, dass er sich nur gewünscht hat und nicht selber in die Tat umgesetzt hat.
Ja, das...
Weil ich glaube, Kinder, egal ob behindert oder nicht, wenn sie gerade nicht reinpassten und die Zeiten schlecht waren, dann passierte das schon mal, dass sie im Säuglingsalter nicht nur... Also die Kinder wurden dann mit ins Bett gelegt und wenn die dann am nächsten Morgen sich nicht mehr bewegt haben, weil sie in der Nacht überrollt worden sind, dann war das halt so. Und ja... Also es könnte auch durchaus sein, dass er einfach ein herzensguter Mensch ist, der seinen Sohn, der sich nur wünscht, dass er stirbt und es trotzdem aushält und ihn nicht einfach umbringt.
Das wäre jetzt sozusagen eine Interpretation unter Bezugnahme auf die Umstände zur Zeit der Niederschrift. Das könnte sein. Okay, wie geht's weiter?
Väterchen, sprach er. Ohne Anführungsstriche an der falschen Stelle, das hatten sie ja damals noch nicht so. Väterchen, sprach er, bringt mir doch einen Dudelsack mit. Warum jetzt ein Dudelsack? Keine Ahnung.
Das wird spannend.
Wie nun der Bauer wieder nach Haus kam, gab er der Frau, was er ihr mitgebracht hatte, Fleisch und Wecke. Dann gab er der Magd die Toffeln. Sind das Kartoffeln oder was ist das?
Ich gehe davon aus, dass es Hausschuhe sind.
Toffeln. Ach so, Pantoffeln.
Ich schaue aber gerade mal nach.
Dann gab er der Magd die Toffeln und die Zwickelstrümpfe. Endlich ging er hinter den Ofen und gab dem Hans, mein Igel, den Dudelsack. Er hat ihm den Dudelsack gekauft. Auch ein ziemlicher Mehrzweckmarkt, muss man mal sagen. Aber ich gehe mal hinten zum Dudelsackstand.
Ich gehe davon aus, dass Toffel Hausschuh meint.
Ja. Okay. Und wie Hans, mein Igel, den hatte, sprach er, Väterchen, geh doch vor die Schmiede und lasst mir meinen Göckelhahn beschlagen, dann will ich fortreiten und will nimmermehr wiederkommen. Da war der Vater froh, dass er ihn loswerden sollte und ließ ihm dann den Hahn beschlagen. Was ist denn den Hahn beschlagen lassen?
Naja, hier wird es ein bisschen wunderlich. Also ich gehe davon aus, wirklich, dass er Hufeisen an den Hahn dran bastelt.
Ach so, okay. Hahn, und dann reitet jetzt der Igel auf dem Hahn weg. Und als er fertig war, das kann ich mir schon vorstellen, dass das in der Verfilmung so ein bisschen merkwürdig aussah. Dass das entweder war das ein echter Hahn, den sie dann so ein Pappmaché-Igel auf den Rücken gepackt haben, der dann so ganz albern rumgerannt ist. Und oder es war ein Pappmaché, ein als Hahn verkleideter Mensch, der einen als Igel verkleideten Mensch auf den Schultern trägt. Das ist auch nicht. Also es ist egal, wie auch immer das dargestellt wurde, ich stelle es mir sehr merkwürdig vor, den Film dazu.
Allerdings.
Ja, und ließ den Hahn beschlagen. Und als er fertig war, setzte sich Hans, mein Igel, darauf, ritt fort, nahm auch Schweine und Esel mit, das war vorher aber nicht abgemacht. Die wollte er draußen im Walde hüten. Im Wald aber musste der Hahn mit ihm auf einen hohen Baum fliegen. Okay, Muster, ja, okay, gut. Da saß er und hütete die Esel und Schweine und saß lange Jahre, bis die Herde ganz groß war und wusste sein Vater nichts von ihm. Und so, okay, gut. Das ist jetzt eher so ein muss man hinnehmen Märchen, muss man einfach so akzeptieren. Das ist, ja. Hat er auf den Baum geflogen, so, und jetzt sitzt man oben auf dem Baum und dann 5 Jahre später, hui, sind das viele Esel. Wenn er aber auf dem Baum saß, blies er seinen Dudelsack und machte Musik, die war sehr schön. Nicht von unglaublicher Schönheit?
Nee, sondern sehr schön.
Ich habe heute Morgen hab ich die Verkehrsnachrichten gehört und habe gehört, dass auf dem südlichen Berliner Ring es zu einem Unfall gekommen sei und habe mich verhört und habe verstanden, auf dem lieblichen Berliner Ring sei es zu einem Verkehrsunfall gekommen und habe gedacht, warum wären Straßen eigentlich nicht so schön, also ich meine, abgesehen davon, dass eine Autobahn niemals lieblich ist und wahrscheinlich auch als der Führer schon welche gebaut hat, waren Autobahnen niemals lieblich. Liebliche Autobahnen. Aber nicht mal lieblich hat er. Die Musik war nicht lieblich, die war einfach nur wunderschön. Oder sehr schön. Nee, sehr.
Du findest also sehr schön etwas zu nüchtern beschrieben. Du hättest gerne ein etwas blumigeres Adjektiv gefunden.
Ja, genau. jetzt heißt die Stelle vergangen und machte Musik, die war sehr schön. Punkt.
Es ist so ein bisschen, ne, also so.
Ich bin hier im Ferienlager. Das war, neulich waren wir spazieren. Das war sehr schön. Sehr holprig
erzählt, ja.
Genau.
Der Vater wusste nichts, die Herde ist groß, er macht Musik, sie ist sehr schön.
Genau. Einmal kam ein König vorbeigefahren. Der hatte sich verirrt und hörte die Musik.
Ja, jetzt wird's spannend, pass auf.
Da verwunderte er sich darüber und schickte seinen Bedienten hin. Er solle sich einmal umgucken, wo die Musik herkäme.
Aber das ist, um mal wieder ein bisschen rumzuklug, scheiße, natürlich wirklich ein Mittel des Spannungsaufbaus. Also wir holpern mal kurz durch die 5 Jahre des Herde-Großziehens.
Ja.
Mit so ganz, ganz groben Ansagen. So, er hütet seine Viecher von dem Baum aus. Ja. Die Herde wird groß, der Papa weiß es nicht. Er macht Musik, die ist ganz schön, na gut. Das sind so die Grobinfos, ne? Mhm. Und dann quasi, als ob einer eine Vollbremsung innerhalb der erzählten Zeit hinlegt,
ja,
geht's jetzt wieder ganz langsam weiter. Da kommt der König,
und hört
die Musik, wundert sich, schickt seinen Beamten hin, also beinahe in Echtzeit auf einmal.
Mhm.
Dieser krasse Tempowechsel, der zwingt dich natürlich schon, Aufmerksamkeit dahin zu legen. Also wir merken, jetzt muss was Wichtiges passieren.
Es ist halt bei solchen Geschichten, weil sie nur wichtige Sachen erzählen.
Ja, eben nicht. Wir haben jetzt 2, 3 Sätze sozusagen nur das Allergröbste erfahren. Die Musik ist ja wichtig, weil sich der König über die Musik wundert. Deshalb muss man uns kurz irgendwas zu der Musik sagen.
Aber es muss doch irgendwas mit dem Reichtum, der ihm am Ende wieder fährt, weil er so eine riesen Herde hat oder irgendwie sowas.
Die Musik.
Nee, ich meine Reichtum wegen der großen Herde, oder?
Mal gucken.
Also ich habe es ja noch nicht gelesen, aber es ist jetzt so meine Vermutung, dass er am Ende ganz kommt er wieder zurück zum Vater und sagt, haha, Vater, ich kann tolle Musik machen und ich habe eine Riesenherde und ich bin viel reicher als du. Und auch ich kann keine Kinder zeugen.
Naja, wahrscheinlich bei Königen ist ja davon ausgehen, dass er irgendwas vom Königreich hat.
Ja, oder? Wahrscheinlich. Das wird jetzt aber mal spannend, wen er da heiratet. Aber okay. Wo die Musik herkommt. Da guckte er sich um. Der guckte sich um, ja, er hat gesagt, guck dich mal um, und dann guckt er sich um, der Bediente.
Der Bedienstete.
Der Bediente guckt sich, der Bedienten, stimmt, seinen Bedienten, das war der Bedienstete, ja. Der guckte sich um, sah aber nichts als ein kleines Tier auf dem Baum oben sitzen. Da sitzt da so ein kleines Tierchen rum. Das war wie ein Göckelhahn, auf dem ein Igel saß und machte die Musik. Da sprach der König zum Bedienten. Also, ich bin schon bedient.
Ich bin komplett bedient.
Zum Bedienten. Er solle fragen, warum es da säße und ob es nicht wüsste, wo der Weg in sein Königreich ging. Hey, sag mal du, Igel, der auf einem Hahn auf einem Baum sitzt mit deiner Herde und dem Musik. Weißt du nicht, wo es in mein Königreich geht? Wie heißt dein Königreich? Keine Ahnung. Da stieß Hans mein Igel. Da stieg.
Also ich glaube, wir könnten wirklich so eine zweite Sendereihe machen.
Ja.
Also nicht nur Max und Björn reden über Märchen, sondern Max erzählt Märchen viel lebendiger nach, als sie im Original sind.
Hohoho.
Ja, du machst das ganz schön, wie du das so ausinterpretierst
hier. Kennst du Phil?
Ja, klar kenne ich Phil.
Also F-I-L, der ist ja, so Berliner.
Der Spaßmacher.
Genau, bei dem war ich neulich wieder.
Ohne Sharky oder mit Sharky?
Mit Sharky. Am Ende kam Sharky.
Sharky kam wieder.
Sharky ist halt also für die Leute, die das nicht kennen, Phil ist so ziemlich lustig.
Er ist extrem lustig.
Er ist extrem lustig, aber er hat eine Handpuppe dabei, die heißt Sharky.
Die hat er aber lange nicht mehr dabei gehabt, weil sie ihm etwas überdrüssig wurde.
Na, ich glaube, sein Therapeut hat ihm auch verboten, die weiterhin rauszuholen. Weil er unterhält sich halt mit dieser Handpuppe und streitet sich auch heftig mit ihr. Und da hat man nämlich genau dieses Phänomen, dass sich die, dass Sharky, die Handpuppe, sich durchaus dessen bewusst ist, dass sie nur eine Handpuppe ist, aber das einfach
ein Eigenleben führt.
Aber immer komplett ignoriert. Also man kann Sharky bei der Verdrängung beobachten. Ja. Und es gab wohl auch mal eine, Folge davon, wo Phil dann sozusagen es ihm reicht und er die Hand aus der Puppe rausnimmt und sagt, guck, du bist nur eine Handpuppe und hier, das ist die Hand, die da drin ist in der Puppe.
Das war in der 2005er Programm war das drin, ja.
Und woraufhin dann Sharky wohl sagt, Phil, mach das bitte nie wieder.
Ja, lustigerweise schafft es Shark hier, in dieser Show Phil einzureden, dass Phil nicht ganz dicht ist.
Ja, das
und,
ist
und nicht er als Handpuppe.
Und die sitzt, ist wirklich, das ja. ist, man sieht einen erwachsenen Mann auf der Bühne stehen, der sich mit seiner Hand unterhält und das ist ein
großartig.
Und das ist wirklich großartig. Und es ist, und Phil hat auch das Schöne, was ich großartig finde, das Zitat, ich habe schon 100 Mal gehört bei ihm und ich muss es ihm jetzt einfach mal klauen. Das ist die Technik, die kleine hässliche Schwester der Magie.
Ja, so ist es.
Genau. Und das ist so. Also auch jemand, auch ich als jemand, der die Technik mag, muss ja sagen, wirklich nur die kleine hässliche Schwester der Magie.
Ja.
So,
deshalb ist auch so ein iPhone nie so geil wie ein Zauberstab. Denk da mal drüber nach, Kinder. So.
Meinst du jetzt das Küchengerät Zauberstab, oder?
Ey, Alter, also so viel platzierte Werbung, wie du in einem Podcast unterbringst.
Ja, wenn wir dafür Geld kriegen würden, wären wir reich.
Ich arbeite mit Moulinette. So, nein, stimmt gar nicht. Ich habe lustigerweise einen Stabmixer von Braun.
Das ist, ich muss das in einen.
Aber du hast einen Zauberstab, ne? Du hast wirklich einen.
Diana hat
ja.
zwei, um ganz genau zu sein. Okay. Das ist das davon, das muss ich in. Diana wird auch im nächsten WMR, da muss ich jetzt auch nochmal hier als Gast zu Gast sein, habe ich sie eingeladen. Und das ist halt so, ich probiere ja immer der Welt jederzeit zu zeigen, dass ich als weiß, als Penis, Privilegien-Penisträger, durchaus meine Verlobte davon dazu ermutige, emanzipiert zu sein. Und das, und sie ist ja, also ich meine, sie ist ja auch sehr emanzipiert, sie ist extrem, also ja, sie ist emanzipiert. Das ändert aber nichts daran, dass sie neulich, als dieser Zauberstab geliefert wurde, mit einem seligen Lächeln in der Küche saß, wie es schon lange nicht mehr gesehen hat. Sie liebt dieses Küchengerät über alles.
Ja, aber also ich meine, da muss ich jetzt deine latent unterschwellig mitschwingenden Gender-Klischees hier mit einer kleinen Anekdote aus meinem Haushalt quasi brechen und bestätigen in einem.
Ja.
Ich liebe Küchengeräte auch.
Ja, aber
also ich habe mir, nachdem ich meinen billigen 0815 Stabmixer irgendwann mal wegschmeißen musste, da durchaus lange Gedanken gemacht, was ich da gerne hätte und mich dann eben für eben jenes tolle, vielfältige Gerät mit super Zubehör der Firma Braun entschieden. Habe dann, wie viele Jahre davor und danach, auch quasi das Kochen zu Hause übernommen, weil meine liebe Gattin zwar so Standardsachen irgendwie konnte, weil sie dann halt irgendwann auch mal zu Hause ausgezogen ist, aber nie richtig kochen gelernt hat. Das heißt, wenn es wirklich irgendwie statt irgendeiner Nudel mit einem Fertigpesto was anderes geben sollte, war meistens ich dran.
Es gibt noch mehr als Nudeln mit Fertigpesto?
Ja, es ist auch nicht nur Bestellpizza. Man kann richtig kochen. Ich weiß, dass das so Leuten wie MS Brohn dir nicht so klar ist, aber geht schon.
Ja, ich kann mal einfach nicht.
Ja,
aber ein Zauberstab ist tatsächlich das ist auch ein reines Frauenkücheninstrument.
Na, Moment, ich hatte ja meinen Stabmixer. Ja?
Ja.
Also ich hatte natürlich auch geguckt, ob ich den Zauberstab gut finde, fand ich aber nicht gut. Weil ich aus anderen Gründen eben dieses Braun-Gerät haben wollte. Bis dann irgendwann durch einen wundersamen Zufall die völlig überteuerteste und kränkeste, aber durchaus auch genialste Küchenmaschine der Welt, nämlich der Thermomix von Vorwerk, bei uns als Geschenk im Haus stand.
Weißt du, was der kostet?
Ja, ich sag dir, als Geschenk. Weil gekauft hätte ich mir den nicht.
So. Das ist, der ist, Tausender kostet der, glaube ich, so.
Die Grundausstattung. dieses Gerät.
Das muss der Hammer sein, ja.
Ist der Hammer und seitdem kocht meine Frau. Also insofern, also es gibt.
Das habe ich mir auch sagen lassen, das wurde mir gesagt, also das haben wir neulich bei Freunden gesehen und da hieß es danach, Max, damit kochst auch du.
Das könnte ich mir sogar vorstellen. Also der Gag ist, dass natürlich die gesamte, also eigentlich sollte man das Ding aus politischen Gründen sofort wieder auf den Müll schmeißen, weil rund um dieses Gerät gibt es eine Kochbuchreihe und eine Internetplattform und ein Social Network und so weiter, das komplett auf den darauf abspielt, dass die Frau von heute weiterhin Hausfrau ist.
Mhm.
Und es soll
stimmt, die haben auch diese Werbespots mit.
Ich leite ein modernes Familienunternehmen, aber eigentlich bin ich die dumme Hausfrau, die putzt und kocht und wäscht. Also ein furchtbar reaktionäres Frauenbild. Mhm. Und quasi diese Kochbücher lesen, da kriegst du vor lauter Grundemanzipation sofort Pickel auf den Augen. Okay. Ja. Nichtsdestotrotz ist dieses Gerät wirklich technisch genial und bringt auch Menschen, wie eben meine Frau, die sich jetzt nicht so gerne mit Kochen beschäftigt haben, dazu, leidenschaftlich gern Dinge nachzukochen und so nach dem 5., 6. Mal auch selber auszuprobieren. Und somit hat es sozusagen am Ende dann, obwohl eigentlich ich der Typ war, der sich um Küchengeräte gekümmert hat und gerne gekocht hat, hat ein sehr klischeehaftes Küchengerät dazu geführt, dass wir mittlerweile beide kochen.
Dass das Klischee auch wieder stimmt.
Sozusagen.
Ein Stück weit. Ja, also bist du was sonst
noch. Lustigerweise habe ich, ja, der gesagt hat, Kochen ist so ein Handwerk und ich lasse mich nicht so eine scheiß Maschine in so Anleitung. Ungefähr ein Vierteljahr lang habe ich sozusagen über diese Maschine abgekotzt und meine Frau ausgelacht, dass sie das Ding benutzt hat. Ich muss ja zugeben, es gibt Dinge, die damit echt mehr Spaß machen, als wenn man sie sozusagen mit dem klassischen Messebrettchen und sonst wie macht.
Ich benutze das
Gerät mittlerweile auch. Technik kann schon echt fortschrittlich sein.
Ist schon die kleine hässliche Schwester der Magie.
Aber es ist trotzdem die Schwester.
Ja, jetzt muss ich aber noch, damit das hier nicht so im Raum hängen bleibt, sagen, warum der Zauberstab ein reines Frauenkücheninstrument ist. Und zwar, das merkt man dann, wenn man das erste Mal, wie ich neulich, als Diana von ihrem Zauberstab geschwärmt hat, Tobetop, der auch im Raum war und antwortete, ja, ich bin mit meinem Zauberstab auch sehr zufrieden. Es ist einfach, das ist von den Machern dieses Geräts, irgendwann in den 50er Jahren, ist das nicht eingeplant gewesen, dass ein Mann über dieses Gerät spricht und es als seins bezeichnet. Und ich glaube, dass der Name Zauberstab, dass der durchaus auch so eine gewisse, die waren ja in den 50er Jahren, waren ja schon so alle so ein bisschen so, also ein bisschen waren sie ja schon alle. Ja, ja. Und so Zauberstab, der macht die Frau wirklich glücklich. Weißt du, so ist bläst und schneidet hier.
Okay, aber da kann jetzt, ich habe schon verstanden, sozusagen das Gerät.
Knickknack.
Das Gerät ist sozusagen von seinen Benennern und Machern und der PR-Abteilung als Frauengerät konzipiert worden.
Definitiv.
Das wolltest du.
Das wollte ich sagen.
Jetzt habe ich verstanden. Okay.
Durch und durch.
Die Schweine.
Aber es ist trotzdem bestimmt ein großartiges Küchengerät. Ja, aber dieses Thermovorwerk, denke ich, also ich fürchte, das ist auch... Da wird dann auch, also das ist schon geplant. Man kriegt ja auch irgendwie, also es ist ja so dieses Vorwerksverkaufprinzip. Wenn man eine Party macht, auf der das Gerät wo man dann den entsprechenden Vorwerkberater oder die Beraterin einlädt, und
dann kriegst du Prozente in so
klar. Dann kriegt man Prozente und dann ist das Ding gleich 200 Euro billiger.
Ja, für dich dann, der du vorher aber schon mal die 1000 gezahlt hast, ja.
Nee, du kriegst das auch beim ersten. Oder dann läuft das halt formell so, dass du musst das nicht haben. Also das ist dann, aber es ist, du kriegst im Endeffekt, wenn du das einmal die einlädst, damit die dir das vorkochen, dann kriegst du 20% Rabatt. Und das ist uns auch schon angekündigt worden.
Das heißt, ich warte drauf, bis du das Gerät auch hast und dann machen wir Wettkochen. Dann machen wir einen von diesen kommerziell unglaublich erfolgreichen Hobbykoch-Podcasts.
Gibt es da welche von?
Da gibt es unglaublich viele. Ich habe letztens irgendwie einen Typen gefunden, total witzig. Also wirklich der Vollspacko. Ich schätze mal Anfang 20.
Ja.
Der macht in hässlichen Neubauküchen macht er einen Videopodcast zum Thema Konditorei, also Pralinen und so
Zeug. Ja.
Und macht das immer im Muskelshirt und der muss neben seinem Konditorspaß vor allem im Fitnessstudio rumhängen und dann siehst du also da diesen Muskelprotz irgendwie, wie er Pralinen bastelt und dazu in die Kamera reinproletet. Das ist also unglaublich absurd.
Mhm.
Und wenn es mir jetzt einfallen würde.
Ja.
Aber auf so eine Art schon auch witzig.
Okay. Und der hat da 100.000 Views.
Weiß ich nicht, ob er 100.000 Views hat, aber es gibt andere, die da halt wirklich super erfolgreich sind.
Ich habe ja auch.
Erfolgreicher sind, glaube ich, nur noch Schminktipps.
Schminktipps sind auch. Ich habe mal eine.
Da muss ich mal auf YouTube rumtreiben, was auf YouTube so gerne gesehen wird. Das ist völlig irre. Das sind lauter so eine Ratgeber-Videocasts von irgendwelchen Kids für andere Kids.
Ja, das ist super.
Machen Sie das. Ja, aber das ist eine andere Welt, weißt du?
Also ja, klar, es ist eine andere Welt.
Haben wir, also, wenn wir immer behaupten würden, wir hätten eine Ahnung vom Netz, wir haben überhaupt keine Ahnung vom
das
Netz.
Sind, weil die kennen das wir gar nicht.
Ganz andere, also das Darknet der YouTube Videocasts, ich sag's dir.
Ja, nee, was, ja, ich hatte eine Freundin, die hat, also die Freundin die Ex-Freundin von einem Freund, die hat ihre Diplomarbeit irgendwie damals 2002 oder sowas gemacht oder 2003, hat die ein Kochbuch gemacht und zwar ein Hörkochbuch als CD.
Okay.
Und die Idee finde ich eigentlich ganz gut, sie funktioniert in der Praxis bloß dummerweise nicht.
Das glaube ich sofort, ja.
Also es war halt so der Gedanke, dass man live mitkocht. Du hörst dir diese CD an und du kochst live mit. Schwierig. Das funktioniert einfach aufgrund dessen schon allein nicht, weil das Wasser beim einen ein bisschen schneller kocht als beim anderen und sowas. Aber an sich.
Ja, das hat auch jeder wirklich sein eigenes Tempo. Also das muss man akzeptieren. Du kannst, glaube ich, nicht auf Befehl kochen.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es funktioniert hat. Auf jeden Fall hatte ich damals, weiß ich noch, so die ja, mach das doch nicht auf CD, mach das doch als MP3 und pack das irgendwo ins Netz und dann hört es wenigstens jemand an. Und das war. Ich weiß noch die Diskussion, die wir damals hatten, und die wäre heute unvorstellbar, diese ganze Diskussion, weil sie dann so, MP3-Player, das ist sowieso, das machen hier so ein paar Teenager und das Ding ist viel zu teuer und das macht doch auch niemand. Und so ein normaler Mensch, der kochen will, der nimmt doch niemals einen MP3-Player, sowas hat man doch in der Küche gar nicht, da hat man doch. Fast forward, 8 Jahre, was ist ein CD-Player?
Ja.
Was ich jetzt mal sagen wollte, ich hatte schon damals recht. So.
Das. Sowieso ganz oft.
König.
Ja, Moment, der König will jetzt von dem Hansmann Igel wissen, wie es in sein Königreich geht.
Genau, und jetzt kommt der Igel vom Baum. Mhm. Da sprach der König zum Bedienten, er solle fragen, warum es da säße und ob es nicht wüsste, wo der Weg in sein Königreich ging. Also er hat noch nicht persönlich mit dem Igel auf dem Hahn sitzt hier, auf dem Baum sitzt hier gesprochen, sondern. Aber es ist eigentlich lustig, dass der Igel auch auf dem Baum immer noch auf dem Hahn sitzt, oder?
Mhm.
All die 5 Jahre nicht abgestiegen.
Und dass der König sie für ein Tier hält.
Naja.
Also nicht der kleine Junge oder der junge Mann und seinen Hahn, sondern das Tier.
Genau. Da stieg Hans mein Igel vom Baum, mit oder ohne Hahn, wissen wir jetzt nicht, und sprach, er wollte den Weg zeigen. Ach so, er kennt ihn. Okay. Wenn der König ihm wollte.
Naja, von da oben siehst du ja alles.
Das stimmt. Das ist dieses berühmte Phänomen, vom Baum sieht man ja alles.
Naja, das ist wie mit den Satellitenbildern in den Kartendiensten und der Smart-Gerätehersteller unseres Vertrauens.
Ja.
Weil ich das vorhin gerade, als ich bei dir aus versuchsweise den neuen grottigen Apple-Kartendienst ausprobiert habe.
Furchtbar.
Ja, aber du siehst natürlich, also was mir gar nicht so klar war, wenn du mal ein bisschen nach Brandenburg reinzoomst,
ja.
Du siehst anhand des unterschiedlich großen Baumbewuchses eindeutig diese ganzen riesigen Stromtrassen, die da in den letzten Jahren durch den Wald geschlagen wurden.
Ach so, ja. Es gibt doch noch irgendwo so einen Wald, wo jemand, wo mal ein hitlerliebender Förster ein Hakenkreuz gepflanzt hat.
Auch schön.
Also das ist,
also mit anderen Bäumen, die dann eine andere Farbe haben.
Genau, du kennst die Geschichte. Das ist so ein Waldstück, wo da mittendrin andere Bäume und man kann halt nichts dran ändern. Da wächst halt so ein, man sieht es auch nicht das ganze Jahr über, sondern immer nur, wenn gerade Herbst ist und die einen.
Man könnte die Bäume fällen, aber.
Ja, aber ich meine, jetzt wegen so einem albernen Hakenkreuz da die Bäume zu fällen, ist natürlich jetzt auch so oft.
Das wäre mal gelebter Antifaschismus unter Förstern. Möchtest du ein Stück Ovo Maltine?
Gerne. Ich habe das noch nie gegessen.
Ovo Maltine Schokolade ist total toll. Das ist wie Sand im Mund, aber wie süßer Sand.
Mhm. Das machst du auch hervorragend zum Vorlesen.
Warum? Mhm.
Woran erinnert mich das? Mhm. Aber es ist tatsächlich ganz lecker. Ich muss es jetzt leider sehr schnell runterschlucken. Also das kann ich nicht mehr lesen, aber. Da stieg Hans mein Igel vom Baum und sprach, er wolle den Weg zeigen, wenn der König ihm wollte verschreiben und versprechen, was ihm zuerst begegnete am königlichen Hofe, wenn er nach Haus käme.
Heute würde man, glaube ich, überschreiben und versprechen sagen, weil verschreiben zu sehr nach Rezept klingt.
Ja. Ich hätte hier gern erstmal das erste verschrieben, was du siehst, wenn du da in die Apothekerin kommst. Da dachte der König, das kannst du leicht tun.
Hans. Ja, das wäre gefährlich, weil ich meine, das meiste vorne an den Türen steht meistens irgendwelcher
Ricola-Kram.
Genau.
Naja, kann man doch sich leicht verschreiben lassen. Da dachte der König, das kannst du.
So würdest du das Gesundheitssystem Deutschlands ausbeuten. Ne?
Retten.
Für so eine Ricola,
Ricola
Flatrate,
für alle.
Flatrate auf Krankenkassenkosten. Na, herzlichen Glückwunsch.
Hauptsache verschrieben. Da dachte der König, das kannst du leicht tun. Hans, mein Igel, versteht's doch nicht und kannst schreiben, was du willst. Dann nahm der König Feder und Dinte, tatsächlich Dinte, mit D vorne, und schrieb etwas auf. Und als es geschehen war, zeigte Hans, mein Igel, ihm den Weg und er kam glücklich nach Haus. Seine Tochter aber, wie sie ihn von Weitem sah, war voll Freuden, siehst du jetzt mal, ja, war voll Freuden, dass sie ihm entgegenging und ihn küsste. Er gedachte an Hans, mein Igel, und erzählte ihr, wie es ihm gegangen wäre und dass er an ein wunderliches Tier, das auf einem Hahn geritten und schöne Musik gemacht, hätte verschreiben sollen, was ihm daheim zuerst begegnen würde. Er hätte aber geschrieben, er soll's nicht haben, denn Hans, mein Igel, könnte es doch nicht lesen. Und da klatschten sie sich beide vor Lachen auf die... Darüber
haben
war die,
wir mal wieder den Behindi verarmt.
Darüber war die Prinzessin froh und sagte, das wäre gut, denn sie wäre doch nimmer mehr hingegangen. Ach ja.
Schlau, schlau.
Hans, mein Igel, aber hütete die Esel und Schweine. War immer lustig und saß auf dem Baum und blies auf seinen Dudelsack. Das ist auch so.
Aber hoffentlich hat es funktioniert mit dem Trick.
Dass er nicht das haben will, was er als erstes gesehen hat? Oder
ja, er kriegt das halt nicht, weil der schriftliche Vertrag was anderes aussagt und da er nicht lesen kann, hat er Pech.
Ach so.
Naja, oder? Also so müssen wir das jetzt hier interpretieren, weil offenbar kriegt er die Königstochter.
Ja, aber das ist auch, aber ich meine, er scheint sich auch nicht wirklich drum gekümmert zu haben. Also er scheint ja nicht mal zu wissen, dass.
Stimmt, das ist natürlich jetzt, ja.
Also er vertraut ihm einfach, dem König. Er weiß es noch gar nicht, dass der vorhat, ihn zu betrügen. Nun geschah es, dass ein anderer König gefahren kam, große Königsgesichter da. Und mit seinen Bedienten und Laufern und hatte sich verirrt. all die Könige mit ihren iPhones. Und
so ein Ärger. Da will ich einmal aus meinem Königreich raus in den dunklen Wald und dann komme ich nicht zurück.
Bin ich in Brandenburg und alles immer Pixel. und wusste nicht, wieder nach Haus zu kommen, weil der Wald so groß war.
Aber entschuldige mal, mit so einem GPS-Tracker bräuchte doch gar keinen Kartendienst, um nach Hause zu kommen. Die haben einfach die falschen Apps auf ihren Geräten.
Ja, sowieso.
Wahrscheinlich. So eine Königin ist noch echt doof, oder?
Tja. Also ich meine, wahrscheinlich sowieso. Wir greifen das Land an oder das. Ich weiß auch nicht mehr so genau, aber einfach mein.
Oh, jetzt haben wir uns verlaufen. Wir stehen im Wald.
Genau. Ach ja.
Aber du siehst daher auch der Satz, ich glaube, ich stehe im Wald.
Ich glaube, ich stehe im Wald. Aber echt mal. Wahrscheinlich, Wälder waren damals auch dichter. Und wusste nicht, wieder nach Haus zu kommen, weil der Wald so groß war. Da hörte er gleichfalls die schöne Musik von Weitem und sprach zu seinem Laufer. Was das wohl wäre, er sollte einmal zusehen, woher das kommt. Da ging der Laufer hin und unter den Baum und sah den Göckelhahn sitzen. Und Hans, da scheinen sich die Umlautpunkte verschoben zu haben, weil sie fehlen über dem Läufer und sind über dem Göckelhahn gelandet. Und sah den Göckelhahn sitzen und Hans, mein Igel, oben drauf. Der Laufer fragte ihn, was er da oben vorhätte. Immerhin schon mal eine Frage stellen, das ist schon mal ganz gut.
Ja irgendwie immer, ich glaube, da ist ein F zu viel in dem Wort.
Im Laufer? Mhm. Meinst du Lauer?
Der Lauer fragte.
Der Schmidtlepp fragte ihn,
genau,
was er da oben vorhätte. Flughäfen bauen, sagte er. Ich hüte meine Esel und Schweine. Was ist euer Begehren?
Der Lauer sagte, den Scheiß muss ich mir auf den Sonntag echt nicht antun.
Oh Mann, das ist gemein. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Aber
ich bin ja quasi zu dem Moment, wo der von der Bühne weg ist, habe ich das Gebäude verlassen. Ich habe es ja gar nicht mitbekommen. Ich habe es dann in der S-Bahn nachher gelesen und dachte mir, Mensch, bist du zu früh gegangen?
Ja. Dann hat sich der Lauer wahrscheinlich auch gedacht.
Der glaubt ja, dass er zu spät gegangen ist. Der wäre ja am liebsten gar nicht da geblieben.
Ja, ich weiß nicht, ob er nicht irgendwann sich doch mal gedacht hat, ach, das war schon eine ziemlich peinliche Nummer.
Das wäre ihm zu wünschen, aber gut. Für alle, die je nicht wissen sollten, über was wir uns hier gerade unterhalten, wir sind vom Laufer auf den Lauer gekommen. Lauer, Christopher Lauer ist ein Abgeordneter der Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus.
Ein sehr unterhaltsamer.
Also er kann. Das ist die sympathische Erzählvariante dessen, was er dauernd tut. Und der Herr Lauer war letzten Sonntag auf dem Politcamp, einer Veranstaltung für Parteipolitik-Junkies, auf der ich auch war, auf der es durchaus auch spannende Panels gab. Und es gab ein Panel über die Piratenfraktion, auf der Herr Lauer nach wenigen Minuten wieder wohl inszeniert aus dem Raum lief, weil er die Angriffe des SPD-Politikers auf dem Podium gegen die ihn und seine Partei, die Piraten, irgendwie nicht so gut fand. Hm. Ein kleiner Skandal, eine kleine Aufregung im politischen Twitter-Deutschland, aber eigentlich auch nicht so viel wert, dass wir da jetzt noch länger drüber reden
müssen. Gut. Der Lauer sagte, sie hätten sich verirrt und könnten nicht wieder ins Abgeordneten, ins Königreich, ob er ihnen den Weg nicht zeigen wolle. Da stieg Hans, mein Igel, mit dem Hahn vom Baum herunter und sagte zu dem alten König, er wollte ihm den Weg zeigen, wenn er ihn zu eigen geben wollte, dass ihm zu Haus vor seinem königlichen Schlosse das erste begegnen würde. Was? Also den Satz, habe ich den gerade so komplett falsch gelesen? Oder den, also er wollte ihm den Weg zeigen. Das
ist im Prinzip wie beim ersten König.
Ich ja, schon klar, aber es
ist trotzdem, wenn ich das Erste, was ich sehe, kriege.
Ich probiere, er wollte ihm den Weg zeigen, wenn er ihm zu eigen geben wollte, was ihm zu Haus vor seinem königlichen Schlosse das Erste begegnen würde. Also heute würde man sagen, als Erstes begegnen würde, aber trotzdem, egal. Der König sagte, ja. Ja. Und unterschrieb,
ja, gut.
Und unterschrieb sich dem Hans, mein Igel, er sollte es haben. Ob der jetzt auch wieder beschissen hat oder ob der jetzt mal ein ehrlicher König war?
Das ist jetzt die Spannung.
Mhm. Als das geschehen war, ritt er auf dem Göckelhahn voraus und zeigte ihm den Weg und gelangte er glücklich wieder in sein Königreich. Wie er auf den Hof kam, war große Freude darüber. Nun hatte er eine einzige Tochter, die war sehr schön. Die kam ihm entgegen, fiel ihm in den Hals und küsste ihn und freute sich, dass ihr alter Vater wiederkam. Diese Königin will nicht wissen, dass ihnen als Erstes immer die Tochter entgegenkommt. Das ist echt mal. Sie fragte ihn auch, wo er so lange in der Welt gewesen wäre. Der erzählt,
ach, in so einem Wald 2 Kilometer weg von meinem riesen Königreich.
Krieg führen gegen die oder gegen die und dann haben wir uns verlaufen.
Das Lustige ist, also man müsste mal rausfinden, ob Märchen in Russland oder Frankreich, ob die genauso strukturiert sind. Weil ich meine, in Deutschland, wo die Kleinstaaterei ja wirklich bis zum Exzess probiert wurde, wo das ja wirklich so war, dass irgendwie der Fürst beim Versuch irgendwie von seinem Einschuss ins andere zu kommen, noch 3 Nachbarländer irgendwie durchreiten musste. Da sind so eine Geschichten ja gar nicht so irrealistisch, wie sie uns vorkommen.
Das stimmt.
Da kannst du ja wirklich mal im falschen Wald dich verlaufen und nicht mehr in deinem eigenen Reich sein. Aber in so großen
zentralistischen... In Russland war das immer der Zar. Es gab, und davon gab es nur einen.
Ja, eben, aber genau. Also ob
ein Wort, wenn man russische Märchen liest, Zarewitsch. Also der Zarensohn.
Ja.
Der Sohn des Zaren. Das ist, also sie haben sie alle umgebracht, aber in ihren Märchen lebten sie glücklich weiter.
Den Kommunismus hatten sie alle umgebracht und haben, aber ja logisch, aber es wäre wirklich mal interessant, diese Varianten, diese Märchen aus Ländern zu erfahren, in denen nicht so eine kleine Schaderei vorherrschte, weil da kannst du so eine Geschichte doch vor dem Erfahrungshorizont der Menschen gar nicht so erzählen. Die langen sich doch alle an Kopf, also so wie wir uns heute auch an Kopf langen, wenn wir sagen, wie viele Könige können sich in einem Waldstück verirren? Hä?
Kommen 3 Könige in den Wald.
Ja, wie gesagt, vor 150 Jahren in den deutschsprachigen Fürstentümern völlig normal. Aber eben nicht in Frankreich oder Russland.
So, jetzt mache ich mal, ja, bla, Freude, Tochter.
Also wir haben das Märchen ungefähr zu einem Drittel schon gelesen.
Oh Gott, da müssen wir echt mal langsam hinmachen.
Nein, Hälfte haben wir.
Sie fragte ihn auch, wo er so lange in der Welt gewesen wäre. Da erzählte er ihr, er hätte sich verirrt und wäre beinahe gar nicht wiedergekommen. Aber als er durch einen großen Wald gefahren, hätte einer halb wie ein Igel, halb wie ein Mensch, rittlings auf einem Hahn in einen hohen Baum gesessen und schöne Musik gemacht.
Du liest es übrigens extrem gut vor, finde ich.
Danke.
Wie du so diesen Wahnsinn in dieser wörtlichen Rede aufbaust, gefällt mir gut.
Der hätte ihm fortgeholfen und den Weg gezeigt. Dafür aber er ihm versprochen, was ihm am königlichen Hofe zuerst begegnete. Und das wäre sie Und das täte ihm nun so leid. Da versprach sie ihm aber, sie wollte gern mit ihm gehen, wenn er käme, ihrem alten Vater zuliebe. Siehst du, das ist mal ein ehrlicher König und vor allem eine ehrliche Tochter. Hm. Vater hat sich verquatscht, jetzt muss ich hier mit einem Menschenigel. Naja. Hans, mein Igel, aber hütete seine Schweine.
Also andere träumen davon, sich von einem Fledermausmenschen entführen zu lassen.
Was? Batman oder was?
Ja.
Naja, aber da steckt ein wirklicher Mensch drunter. Das weiß auch jeder.
Ja, hier auch.
Hans
ist schon sehr menschlich.
Aber ich glaube, Batman zieht nachts auch manchmal das Fledermauskostüm aus.
Das stimmt natürlich.
Hans der Igel ist mal Hans der Igel.
Das tut halt dann weh.
Kann natürlich, also je nachdem, so Bondage. Kann das auch ganz cool sein, wahrscheinlich.
Bondage heißt jetzt aber nichts mit ich tu dir durch Stechen weh
das stimmt.
zu tun, sondern hat was mit ich verknote dich.
Ja, aber du meinst so diese ganze SM-Szene, sag ich jetzt mal. Da ist doch bestimmt auch irgendwas mit Stechen, oder?
Da gibt es auch so Nadelgeschichten, ja.
Na, süß.
Aber es hat nicht viel mit Bondage zu tun.
Ja, das stimmt.
Da muss man schon korrekt bleiben.
Ja,
bei den kleinen Perversionen des Alltags.
Ja, hast ja recht. Das ist ja gut. Also nicht Bondage, sondern.
Die Frage ist, wie das wohl Stitching. Heißt, wenn man auf Igeln steht. Gut.
Wenn man auf Igeln steht oder wenn man auf Igel steht?
Ja, da kannst du jetzt drüber nachdenken.
So. Hans, mein Igel, aber hütete seine Schweine und die Schweine bekamen wieder Schweine. Und diese wieder. Wurden ihrer so viel, dass der ganze Wald voll war. Okay, was ist mit den Eseln geworden? Da ließ Hans mein Igel seinem Vater sagen, sie sollten alle Ställe im Dorf ledig machen und räumen. Er käme mit einer so großen Herde Schweine, dass jeder schlachten sollte, der nur schlachten könnte. Da war sein Vater betrübt, als er das hörte, denn er dachte, Hans, mein Igel, wäre schon lange gestorben. Das ist jetzt echt mal ein Arschloch. Also ja, ich meine, jetzt noch direkten finanziellen Vorteil. Okay, ich werde so reich sein wie nie vorher wegen meinem Sohn, aber leider ist er nicht gestorben.
Der blöde Krüppel ist immer noch da.
Ja.
Super.
Hans, mein Igel, aber setzte sich auf seinen Göckelhahn, trieb die Schweine vor sich her ins Dorf und ließ schlachten. Da war ein Gemetzel und ein Hacken. Steht ja tatsächlich. Da war ein Gemetzel und ein Hacken, dass man es 2 Stunden weit hören konnte. Das ist schon echt brutal.
Splatter. Man müsste an dieser Stelle eventuell sich überlegen, ob man eine kleine Szene mit Kunstblut und Blutwürsten und Hackebeilen einbaut.
Ja.
Ach nee, hatten wir ja schon.
Ja, das ist, ich wollte gerade sagen, wer wäre so doof, das zu machen?
Wir.
Am besten noch vom Publikum.
Hatte Spaß.
Ja. Mit diesem warmen Blut im Mund.
Oh. Ich müsste irgendwo noch diese Kapseln haben.
Juhu, können wir mal verlosen.
Wir könnten nochmal.
Aber nicht hier. Ich möchte nicht alles wieder auf.
Die, nicht in deinem schönen.
Das haben wir, das ist ja bis heute. Das Kunstblut ist ja wahrscheinlich bis heute am Stationboden.
Psst. Nicht, dass wir nachher noch die Putzgebühren oder die Lackiergebühren zahlen müssen.
Dann könnt ihr uns flattern. Flattert uns.
Genau.
Wir
haben noch eine Putzrechnung von der Republika offen. von der Schlachteplatte. Entschuldigung.
So, bla bla bla, trieb die Schweine. Hui, war das ein Gemetzel und Gehacke. Danach sagte Hans, mein Igel, Väterchen, lasst mir meinen Göckelhahn noch einmal vor der Schmiede beschlagen. Dann reite ich fort und kommt mein Lebtag nicht wieder. Stimmt, er hat sein Versprechen nicht gehalten. Er ist nur wiedergekommen und hatte ihm haufenweise Schweine geschenkt. Da ließ der Vater den Göckelhahn beschlagen und war froh, dass Hans mein Igel nicht wiederkommen wollte. Ey, probiert sein ganzes Leben lang nur seinem Vater zu imponieren. Dit ist doch mal was. Und der will's einfach nicht wahrhaben. Hans mein Igel ritt fort in das erste Königreich. Da hatte der König befohlen, wenn er käme, auf einem Hahn geritten und hätte einen Dudelsack bei sich, dann sollte alles auf ihn schießen, hauen und stechen, damit er nicht ins Schloss käme. Okay, das ist mal so ein richtiges Arschloch. Als nun Hans, mein Igel, hergeritten kam...
Wieso? Ich meine, also er hat ja nicht gesagt, dass er ihn freiwillig reinlässt. Das war ja nicht Teil des Vertrags.
Gut. gut. Aber kann man jetzt schon mal als...
Politisch finde ich das jetzt durchaus, also es ist kein Vertragsbruch.
Siehst du, das ist der Grund, warum man Politikern nicht traut. Das ist, weil man immer sagt, die da oben. Weil Leute wie du, die in der Politik sind, sagen, nö, formaljuristisch ist alles korrekt.
Ja, ich bitte dich.
Hat nie gesagt, dass er ihm lebendig in die Hand drückt.
Ja. Aber komm, kannst du mich widerlegen?
Ja.
Du kannst mich moralisch scheiße finden, aber widerlegen.
Ich mach mir mal noch so ein Bier auf und denk mal drüber nach, mit wem ich eigentlich diesen Podcast mache. Und lese dabei
das Märchen fertig.
Lese dabei das Märchen fertig. Meta Blum, mit der wir die auf der Republika den Vortrag gemacht hat, hat gerade getwittert.
Wegen uns?
Also das kam an
unseretwegen.
Unseretwegen.
Hat sie das dir und mir zugetwittert oder wie?
Ich glaube schon. Ah. Ich glaube, ja, mir, hihi.
Sehr schön.
Mir und dir.
Liebe Grüße, Sabrina.
Als nun Hansmann Igel dahergeritten kam, drangen sie mit den Bajonetten auf ihn ein. Er aber gab dem Hahn die Sporen, flog auf über das Tor, hin vor des Königs Fenster.
Ich habe ja, glaube ich, genug Tarantino-Filme in meinem Leben gesehen, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte,
wie das aussieht.
Gerade so aussieht. Ich würde es so ein bisschen wie bei From Dusk Till Dawn, so ein bisschen so auf mexikanischen Mafia-Filmen inszenieren, also auch wegen den Kampfhähnen und so, weißt du?
Das wäre eigentlich sehr cool.
Ich würde ihn auf so einem Kampfhahn reiten lassen.
Und er hat auch so ein hässliches Gesicht, oder? Also
er ist
so
vernarbt.
Er ist vernarbt. Genau, vernarbt.
Ja.
Und
dann der Kugelhagel mit leichten Anleihen bei Matrix. Und
der hat auch durchaus was abgekriegt. Er kümmert sich einfach nicht um diese Wunden, die da vor sich hin klaffen.
Und auch vor sich hin bluten natürlich.
Ja, klar.
Lies doch nochmal vor, damit jetzt nochmal jeder mit dem angetriggerten Tarantino-Bildwerk
im Kopf die Kill Bill-Melodie sich im Hintergrund so vorstellen.
Welche von den vier? Die aus dem Krankenhaus? Ich kann es nicht. Wo sie so pfeifen? Die ist ja besonders fies. Oder
nee, ich habe den Film auch ewig nicht mehr gesehen.
Oder diese etwas intensivere aus dem großen Gemetzel im japanischen Restaurant.
Ich glaube die.
Ja.
So.
Was ein geiler Film.
Müssen wir eigentlich mal wieder gucken.
Ich habe gleich die letzten Jahre, ich glaube so mindestens einmal im halben Jahr mir Inglourious Basterds angeguckt, weil ich den so groß finde. Und darüber ein bisschen vernachlässigt, mal wieder Kill Bill zu gucken.
Aber das kann man sich jetzt auch vorstellen, so als nun Hansmann Igel dahergeritten kam, drangen sie mit den Bajonetten auf ihn ein. Er aber gab dem Hahn die Sporen. Dieser Halbsatz würde bei Quentin Tarantino 1,5 Stunden dauern. So, wie sie auf ihn eindringen.
Man muss so ein Gemetzel auch ordentlich ausfüllen. Genau.
Die Schlachterei wäre gut dabei und das auch. Flog auf über das Tor hin vor des Königs Fenster, setzte sich da und rief ihm zu, sollt ihm geben. Und wer spielt Hans der Igel? Wieder hier, wie heißt er gleich? Seine Lieblingsschauspielerin?
Nein, das ist ein Typ, haben wir doch gesagt, so ein vernarbter Typ.
Aber vielleicht.
Nein, wir müssten natürlich die Rolle der Königstochter noch ein bisschen auserzählen. Und die müsste dann Uma Thurman sein.
Ja, genau, selbstverständlich. Jetzt hatte ich den Namen. Ich muss die Melodie.
Wobei ich ja Marion Cotillard in Glorious Bastards schon. Also ähnlich inszeniert fand wie Uma Thurman sonst. Also ich glaube, an der hat Tarantino schon auch was gefressen.
Hast du mal die Geschichte von Die Wucht gehört? Kennst du die? Also die?
Ja. Die Beindouble für Diane Kruger war.
Genau, also Die Wucht auf Twitter heißt sie, hat über Twitter ist sie an den Job als Beindouble für...
Naja, die Story ist doch viel lustiger. Weil wir es vorher von Bondage und SM und so hatten.
Ja.
Weißt du, also die ganze Geschichte ist ja die, dass irgendjemand, der sozusagen für das Casting zuständig war, diese etwas eklige Szene einen Double für Diane Kruger brauchte.
Ja, und hat gedacht,
und dann bei Katrin Passig angerufen hat, die ja einen Ratgeber zum Thema SM geschrieben hat, ob sie als bekennende Szenefrau nicht jemanden wüsste, der.
Genau.
Und Katrin wohl so what the, huh? Mhm. Und hat dann halt statt irgendwie in der Szene rumzufragen, mal im Internet rumgefragt. Und so.
Wo sich ja auch irre rumtreiben. Wo sich dann zuerst niemand gemeldet hat.
Genau, da hat sich nämlich niemand gemeldet.
Und dann hat sie nochmal irgendwie so, hä, gibt's hier wirklich niemanden, der das gerne machen will? Und dann hat die Wucht halt gedacht, okay, mach ich mal.
Genau.
Und wurde dann zum Beindubel von
Diane Kruger.
Diane Kruger. Und ich hoffe mal, dass man das Blog noch irgendwo finden kann. Dann können wir es nämlich verlinken. Das ist eine wirklich tolle Geschichte, wie sie das dann gemacht hat. Und wie sie für ungefähr eine halbe Sekunde in diesem, also ihr Bein für eine halbe Sekunde in diesem Film zu sehen ist.
Ja, ungefähr da, wo ich glaube, Brad Pitt seinen Finger in die Wunde bohrt.
Ich glaube, es ist nur die Spritze.
Die wird ja aber nicht im Film, also das Ding ist ja, sie haben die komplette Operation ja gedreht, weil das Eklige ist ja, wo wir es gerade von eklig haben, yeah, dass die Schussverletzung der Schauspielerin, die Diane Kruger spielt, ja von einem Tierarzt behandelt wird. Da ist ja das,
genau.
Ja, genau, das ist das, und der macht das dann auch ein bisschen grobstechlich und so. Aber diese ganzen ekligen OP-Sachen wurden nachher wieder rausgeschnitten. In der Kinofassung siehst du, ich glaube, die Spritze noch. Du siehst,
wie die Spritze so reingerammt wird.
Du siehst aber vor allem vorher, wie der amerikanische Soldat, gespielt von Brad Pitt, der deutschen Schauspielerin, gespielt von Diane Kruger, mit dem Finger in der Wunde rumbohrt, um sie zum Reden zu bringen, was einigermaßen eklig ist.
Stimmt, ja. Achso, da ist viel rausgeschnitten worden. Also man ja, sieht so, also diese Szene, wie man sieht, wie die Spritze so reingerammt wird, das ist das Bein von die Wucht.
Genau.
Also wirklich so eine halbe Sekunde im Wesentlichen. Vielleicht ein bisschen länger. Aber ja, war ein voller Drehtag oder sowas davon drauf.
Nee, ich glaube, für die Szene selber wurde gar nicht so viel gebraucht, aber sie saß insgesamt fast eine Woche rum, bis es zu diesem Dreh kam.
Oder so, ja. Also, probier mal zu verlinken. Ist großartig, kann man auf jeden Fall gut lesen. Hat es auch sehr schön geschrieben.
So, jetzt zurück zum Splatter.
Ja, ich suche gerade die Szene. So,
wir sind im Showdown. Jetzt
flog wirklich auf über das Tor hin vor das Königsfenster, setzte sich da und rief ihm zu, sollt ihm geben, was er versprochen hätte, sonst wollt er ihm und seiner Tochter das Leben nehmen. Da gab der König der Prinzessin gute Worte. Sie möchte zu ihm hinausgehen, damit sie ihm und sich das Leben rette. Da zog sie sich weiß an und ihr Vater gab ihr einen Wagen mit 6 Pferden und herrlichen Bedienten. Okay, diese Königreiche scheinen wirklich nicht so groß gewesen zu sein, wenn sie, okay, wir sind gegen jede Übermacht da draußen gewappnet, aber ein Igel auf einem Hahn, das kann nun wirklich, da ergeben die uns.
Aber es ist ja wirklich ein toller Plot von der Tarantino-Verfilmung hier, die weiße Braut, die dann sozusagen
genau
zum Rachefeldzug gegen den Aggressor, das hat was von Kill Bill.
Ja, Wagen mit 6 Pferden und herrliche Bedienten. Gab ihm einen Wagen mit 6 Pferden und herrlichen Bedienten. Geld und, die waren auch alle bedient, Geld und Gut. Sie setzte sich ein und Hans, mein Igel, mit seinem Hahn und Dudelsack neben sie. Nur mit seinem Dudelsack. Da unten, dann nahmen sie Abschied und zogen fort und der König, tschüssi.
Das ist eher jetzt so die Oliver Kalkofe-Variante, ne?
Okay, tschüss. Wir sind ja mal weg. Und zogen fort und der König dachte, er kriegte sie nicht wiederzusehen. Und der König dachte, er kriegte sie nicht wiederzusehen. Es ging aber anders, als er dachte. Verdacht.
Oh, wollte.
Denn als sie ein Stück Wegs von der Stadt waren, da zog sie Hans mein Igel aus und stach sie mit seiner Igelhaut, bis sie ganz blutig war.
Jetzt wird's echt eklig.
Sagte, das ist der Lohn für eure Falschheit. Geh hin, ich will dich nicht. Und jagte sie damit nach Haus und war sie beschimpft ihr Lebtag.
Ja, es ist die klassische Rache-Szene. Ne? Mhm. Also insofern wirklich viel, viel Zeug für Tarantino. Er, Hans, als diese Mensch-Tier-Chimäre, dieser Bastard, wird von allen verarscht und ausgelacht und niemand nimmt ihn ernst, weil er ist ja nur so ein dummes Tier.
Ja.
Und er wird gedemütigt und die Verträge mit ihm werden nicht so eingehalten, wie er glaubt, sondern sozusagen. Ne? Und jetzt kommt die böse Rache. Jetzt entstellt er sie dauerhaft als Rache dafür, dass sie, ihr Vater, der andere König, sein Vater und so weiter, alle so böse zu ihm waren.
Nee, der andere König ja noch nicht. Der andere König hat ja gesagt, ja.
Er hat ihn ja offenbar verarscht. Er hat
also nee, der zweite König. Der zweite König hat auch gesagt, oh, ja, ich habe dich versprochen. Ja. Sagt die Tochter, ja, okay, das hast du es gemacht, dann werde ich das auch umsetzen. Also die zweite ist ja bestimmt.
Das stimmt, ja.
Bestimmt ist jetzt aber, die, aber, ja, jetzt geht er als nächstes dahin. Aber
es ist die Nummer der kalten Rache. Es ist ja wirklich, es ist ein bisschen wirklich die Kill Bill Story, ehrlich gesagt. Mhm.
Hans, mein Igel, aber ritt weiter auf seinem Göckelhahn.
Und das ist nur lustig, entschuldige. Also so eine archaische Racheerzählung, die hat ja durchaus was, gerade weil sie ja im Alltag nicht ausgelebt wird, weil Rache ja irgendwie, wir lassen das ja sozusagen die Gemeinschaft erledigen durch Gerichtsprozesse und so weiter.
Ne? Und nicht durch Igel auf Hähnen.
Ja, also, aber ne, wenn jetzt jemand deine Katze überfährt, überfährst du dafür seine Katze nicht, ne, sondern du kannst ihn dann anzeigen oder so. Das ist ja so
das die stimmt.
gesellschaftliche Abmachung, dass wir eben Rache ausgelagert haben in staatlich organisierte Gerichtsprozesse.
Was
ja als zivilisatorischer Fortschritt gesehen wird.
Total. Also stimme ich ja auch mit überein. Ich habe gestern, neulich saß ich zur Mittagspause in so einem im sehr leckeren Imbiss hier gleich nebenan. Also es ist, der heißt Imbiss 204. Großartiger, kleiner, also wenn ihr mal in der Prenzlauer Allee seid und gut preiswert essen wollt, dann geht's.
Allerdings nicht am Wochenende. Ich habe vor 2 Wochen samstags versucht, da was zu essen. Die haben samstags zu.
Genau, die haben am Wochenende haben die zu mittlerweile. Ja. In der Woche haben die halt offen. Und man kann da einfach gut und günstig essen und so deutsche
Haus. Ich frage mich, wie er jetzt von dem guten Imbiss zum Thema überfahrene Katze kommt, aber.
Das ist, und da saß ich am Nachbartisch, war da jemand, der offensichtlich gerne noch selber handgreiflich wird. Und der gerade seinem Gegenüber davon erzählte, wie er am Wochenende irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwie beim Blablabla und da war ich irgendwie und da waren ein Haufen Leute und die waren alle schlecht gelaunt. Dann kam Security und dann habe ich mit denen da ein bisschen rumdiskutiert, woraufhin die mich dann zu 6 abgeschleppt haben. Und davon habe ich hier noch diese blauen Flecken. Nein, nein, das im Gesicht ist von was anderem. Also wirklich so in diesem Stil.
Toller Typ.
Toller Typ, total toller Typ. Und als ich dann ging, erzählte er dann gerade, wie er irgendwie eine Diskussion mit seiner Frau hatte oder mit seiner Freundin oder mit der Person, mit der
Weiblein. Die hatte dann auch verprügelt oder wie?
Soweit bin ich nicht mehr gekommen, aber auf jeden Fall war die, das, also ich, also ein Mensch, der, also der auch so, na, hat gesagt, nee, ich will das ja gerade nicht und obwohl, nee, er hat das auch nicht, also er macht jetzt, er wirkte überhaupt nicht dumm, er wirkte, das war das eigentlich Beängstigende an der Situation, dass er machte den Eindruck, ein durchaus intelligenter, gebildeter Mensch zu sein, der einfach für sich in seinem Leben Gewalt als Lösungsmittel
akzeptiert
gut, und durchaus immer mal wieder eine Erwägung wert findet. Das war so ein bisschen so dieses
Na, Glückwunsch.
Ja. Aber so ein bisschen, nichtsdestotrotz muss ich sagen, so ein bisschen jemanden hin und wieder mal Arschloch zu nennen, anstatt ihn anzuzeigen, fände ich ja.
Ja, aber ist ja was anderes. Was ich hier raus wollte,
ja,
ist, wir haben hier eine Erzählung, in der eine klassische Auge um Auge Rachestruktur durcherzählt wird.
Naja, sogar natürlich noch die etwas schlimmere Variante, nämlich der Vater hat ihn betrogen und er lässt es die Tochter spüren.
Ja, okay, gut. Auch noch eine sozusagen frauenfeindliche, chauvinistische Variante einer Auge-um-Auge-Rache-Version. Richtig. Das Spannende ist ja jetzt, dass wir bei unserem letzten Märchen ging es ja so ein bisschen drum, wir haben Aschenputtel gelesen, dass das Märchen da sozusagen die Aufgabe hatte, den Mädchen, jungen Frauen vorzuführen, wie die ideale gute junge Frau ist, nämlich arbeitsam, schüchtern, folgsam, genügsam und so weiter. Und auch deutlich die Grenzen des Aufbegehrens gezeigt hat. Also ein Märchen, wo sozusagen sich die bürgerliche Gesellschaft im Märchen ihre eigenen Regeln versichert hat.
Und das hier ist so reiner Splatter.
was wir ja auch schon hatten, wissen wir ja, auch seit unserer Splatter-Aktion mit Sabria Metablum auf der Republika.
Genau.
Gibt's auch, genau. Und das ist ja hier genau das Spannende, dass wir hier zwar einerseits nicht nur reinen Splatter haben, der so Angst, Gewalt und so, also weil diese Story, wo sich die Kinder da gegenseitig abschlachten, die ist so absurd und amoralisch, die nimmt einfach keiner mehr ernst, das ist purer Splatter.
Ja.
Aber hier ist ja Rache durchaus, also man muss ja so ein bisschen ehrlich sagen, und ich finde, man gewinnt eine gewisse Sympathie für Hans der Igel.
Also ich habe sie jetzt in dem Halbsatz, habe ich sie komplett verloren.
Das spricht für dich, aber also das ist ja einer der Punkte, warum ich Inglourious Basterds so mag, weil ich finde, die Nummer, sich mal auszudenken, einfach diese ganzen Wichser einfach abzuschlachten, hat ja schon was. Und so ähnlich ist es hier auch. Also es ist hier keine reine Unterhaltungsblätter, sondern es ist hier durchaus Rache als Option. Und das verwundert mich, wo wir beim letzten Mal irgendwie gesehen haben, dass Märchen durchaus auch dafür dienen,
die
bürgerliche Gesellschaft aufzuräumen.
Das ist auch wichtig. Ich war ein paar Jahre in Therapie als so Jugendlicher. Und ich werde niemals vergessen, Traumanalyse ist ja da durchaus so richtig, wie man das so kennt, ein wichtiges Element.
Okay.
Und da habe ich quasi meiner Therapeutin so einen Traum erzählt. Und der ging darum, dass ich irgendwie mit jemandem in Streit gerate und eine Glasscheibe erwische und diese Person brüllt mich einfach an und meine Therapeutin so, und was haben Sie dann gemacht? Und was haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht? Und ich quasi für mich so wirklich so der moralische Niedergang, so quasi ihr gegenüber eingestehe, ich habe diese im Traum diese Scherbe genommen und ihr einfach in die Kehle gerammt, also wirklich in diesen mich anbrüllenden offenen Mund.
Na, dann ist das ruhig.
Und sie so, na Gott sei Dank. Und hat mir dann erzählt, dass es extrem wichtig ist, dass man solche Gewaltfantasien hat. So ein bisschen hat sie das dann gemeint, weil die Leute, die diese Gewaltfantasien nicht haben, sind die sie nachher dann ausleben, weil sie vorher nicht hatten, so nach dem Motto.
Okay, also du würdest jetzt, wenn ich das jetzt auf das Märchen übertrage, wäre zu deiner Lesart, wir haben hier zwar nicht wie bei Aschenputtel die explizite Auserzählung der Grenzen des bürgerlich Möglichen, sondern wir haben das Gegenteil, wir nutzen das Märchen als Ventil,
genau,
damit wir es nachher nicht ausleben.
Genau.
So ähnlich wie, ja.
Wie so vielleicht auch so ein Film funktioniert.
Oder wie wir pseudo-aufgeklärten, pseudo-intellektuellen uns erklären, warum wir die Racheorgien von Tarantino geil finden.
Genau.
Weil wir halt nachher nicht Amok laufen.
Nur selten.
Genau. Okay, lesen wir mal, vielleicht mal weiterlesen, ob sich deine Variante bestätigt, aber finde ich plausibel.
Bla bla bla, geh hin, dich nicht, jagte sie dann damit nach Haus und war sie beschimpft ihr Lebtag. Hans, mein Igel, aber ritt weiter auf seinem Göckelhahn und mit seinem Dudelsack nach dem zweiten Königreich, wo er dem König auch den Weg gezeigt hatte. Der aber hatte bestellt, wenn er käme, wie Hans, mein Igel, sollten sie das Gewehr vor ihm präsentieren, ihn frei hereinführen, Victoria rufen, die hat sogar einen Namen, siehst du? Victoria, das ist kein...
Ein sprechender Name.
Ach so, die Siegreiche auch noch.
Ja, der Sieg.
Der also, Sieg. Mhm.
Je nachdem, sie als die Siegreiche oder Victoria sein Sieg, ja.
Ja, und kein Märchenname, nicht so Gretel oder sowas.
Richtig.
Victoria rufen und plötzlich hat sie einen Namen. So die ganze Zeit hat sie keinen Namen, plötzlich hat sie einen Namen. Victoria rufen und ihm ins königliche Schloss bringen. Wie ihn nun die Prinzessin sah, war sie erschrocken, weil er doch gar so wunderlich aussah. Sie dachte aber, es wäre nicht anders. Sie hätte es ihrem Vater versprochen. Da ward Hans, mein Igel, von ihr bewillkommt, musste mit an die königliche Tafel gehen.
Kurze Anmerkung, natürlich erfüllen junge Frauen immer das, was ihre Väter von ihr wollen.
Gute Väter, gute Töchter.
Ja, ja. Also keine.
Ja, die ist jetzt wieder die moralische einwandfreie Aschenbeutel. So, wenn du nicht von Nadeln Stacheln zerstochen werden willst, dann
bist du folgsam und tust, was Papa dir
genau
sagt.
Genau. Aber ich freue mich hier gerade über das Wort bewillkommt. Das steht hier so.
Ja.
Also B-E und dann willkommt. Musste mit an die königlichen Tafel gehen.
Aber das zeigt ja mal wieder für unsere ganzen, ich nenne sie freundlich, Sprachnazis. Mhm. Sprache ist kreativ und Sprache ist wandelbar. Und auch die Gebrüder Grimm können sozusagen ein Wort
die so, eigentlich
die Germanistikprofessoren können durchaus ein Wort so beugen, wie es uns heute völlig schwachsinnig vorkommt.
Genau.
Willkommen heißen brauchen wir gar nicht mehr, kann jemanden auch bewillkommen.
Also die eigentlich ja die Urväter alles aller Sprachnazis sind. Sind das nicht auch die Gebrüder Grimm?
Nein, das wird ja, also die haben natürlich dieses Wörterbuch gemacht, aber genau, da muss man ja, das ist ja genau der Unterschied zwischen den einen und den anderen. Die Sprache zu dokumentieren, wie sie ist, ist was völlig anderes, als daraus irgendwie autoritäre Regeln ableiten.
Ach so, also es war gar nicht ihr Ziel, das zu normieren damit die Sprache.
Nein, sie wollten sie einfach in ihrer Vielfalt aufzeichnen.
Gut.
Dass dann andere daraus gemacht haben, dass ein Wörterbuch irgendwie zum Zwang einer bestimmten Rechtschreibung oder Schreibweise wird, das war da nicht zwingend drin angelegt.
Also waren die Gebrüder Grimm eigentlich so eher Sprachhippies?
Na, sie haben es halt dokumentiert.
Wir dokumentieren das hier mal so.
Also, jeder was heißt, wieder sie haben es halt dokumentiert. Ich meine, wir wissen, dass sie
freie Sprachwahl für jeden.
Dass sie bei den Märchen auch drin rumredigiert haben, um irgendwie Publikumsgeschmack und Moral und Zensurvorstellungen zu entsprechen.
Mit Grammatik noch Rechtschreibung.
Insofern, genau, kann es durchaus sein, dass sie in ihren Wörterbüchern rumgefummelt haben, das weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Aber zunächst einmal ging es ihnen ähnlich wie dein Märchen um eine reine Dokumentation der Vielfalt und nicht um eine Normierung der Vielfalt.
Na, aber ihre Märchen haben sie dann schon irgendwann angefangen zu normieren.
Ja, deshalb möchte ich da jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen.
Und ich würde gerne mal wissen, wie dieses Märchen dann in späteren Versionen aussah. Kann man sich ja nochmal später angucken. Wir sind aber gleich durch.
Dann.
Stimmt. Dann. Da ward Hans mein Igel von ihr bewillkommt, musste sich an die königliche Tafel gehen und sie setzte sich zu seiner Seite und sie aßen und tranken. Wie es nun Abend ward, sie wollten schlafen gehen, da fürchtete sie sich so sehr vor seinen Stacheln. Er aber sprach, sie sollte sich nicht fürchten, es geschehe ihr kein Leid, und sagte zu dem alten König, er sollte 4 Mann bestellen, die sollten wachen vor der Kammertüre und ein großes Feuer anmachen. Und wann er immer in die Kammer eingehe und sich ins Bett legen wolle, würde er aus seiner Igelshaut herauskriechen und sie vor dem Bett liegen lassen. Dann sollten die Männer hurtig herbeispringen und sie ins Feuer werfen, auch dabei bleiben, bis sie vom Feuer verzehrt wäre. Wenn die Glocke nun 11 schlug, da ging er in die Kammer und streifte die Igelshaut ab und ließ sie vor dem Bett liegen. Da kamen die Männer und holten sie geschwind und warfen sie ins Feuer. Und als sie das Feuer verzehrt hatte, da war er erlöst.
Ein bisschen billig, oder? Also er wird jetzt irgendwie jahrelang vom Kind zum jungen Erwachsenen.
Sitzt da auf seinem Baum rum, auf
kommt er aus seiner bescheuerten Igelhaut nicht raus und jetzt kann er da einfach rausschlüpfen.
Ja.
Jetzt ist er erlöst. Wenn jemand anders sie verbrennt, ist er erlöst. Also, naja. Es ist die typische Inkonsequenz der Märchen, wie wir sie seit 3 Jahren kennen. Aber der Trick ist erzählerisch schon mal wirklich ein bisschen billig.
Aber er ist noch nicht ganz. Da war er erlöst und lag da im Bett ganz als ein Mensch gestaltet. Aber er war kohlschwarz wie gebrannt.
Ah. Das ist.
Ach so.
Guck, die Magie, die große Schwester.
Der König schickte zu seinem Arzt, der wusch ihm mit guten Salben und balsamierte ihn. Da ward er weiß und war ein schöner junger Herr. Hallöchen!
Tja.
Ach ja.
Medizin. Vor Technik.
Mhm. Wie das die Prinzessin sah, war sie froh. Puh, keinen Neger abgekriegt. Ja, das war jetzt ja nur die Idee.
Ja, ich weiß schon.
Wie da die Prinzessin sah, war sie froh und sie stiegen.
Hast du eigentlich übrigens, wo wir hier die ganze Zeit über Normierung von Sprache und hier irgendwelche Rassismen verwenden und so, hast du diesen wunderbaren Vortrag von Anatol Stefanowitsch über.
Nee, weiß ich nicht.
Von der Open Mind.
Kann man den schon irgendwo sehen?
Der ist jetzt auf YouTube. Unbedingt gucken. Ja? Großartig.
Okay.
Da lernst du ziemlich viel über sozusagen die Macht, die Gesellschaft und Politik über Sprache haben.
Okay.
Also Politik nicht im Sinne zwingend jetzt von alltäglicher Parteipolitik, sondern so von
Merkel.
Von großen politischen Linien. Aber spannender
Vortrag. Ja, wenn mir da jemand mal einen Link zuschicken kann, wäre ich sehr dankbar dafür.
Also ich spiele ja selber immer wieder sozusagen mit solchen Ding, aber spätestens nach dem Vortrag spart man sich, glaube ich, einiges
krass
dieser Sachen, weil er das wirklich super sinnvoll erklärt. Ich möchte aber auch mal was ganz anderes kurz hinweisen. Also, ne, der Sympathieträger Hans hier, der irgendwie die Bösen fies schändet und rächt und bei den Guten dann erlöst wird, muss aber schon von seiner Behinderung erlöst werden. Ne?
Selbstverständlich.
Also er muss am Ende schon der gesunde Standardmann sein.
Naja, es wird ja noch ganz anders. Er muss ja bestimmt noch von seinem Vater akzeptiert werden. Weil das ist ja das Ding, was er die ganze Zeit mit sich rumträgt.
Ja.
Er hätte ja auch als Igel eigentlich wahrscheinlich glücklich sein können.
Aber das heißt sozusagen, die Idee, wir akzeptieren dich so, wie du bist, die funktioniert natürlich nicht.
Die ist ja wirklich so, nur das genaue Gegenteil.
Er muss schon sein Heldentum als ganzer Held beweisen, um danach zum gesunden Mann zu werden.
Und erst dann wird er so langsam akzeptiert.
Dann wird er akzeptiert.
So, als er noch die Schweine angeschleppt hat so massenhaft, das war nicht okay.
Genau, also Schweinehirt gilt nicht, Igel sein gilt nicht, sondern er muss schon...
Wie das die Prinzessin sah, war sie froh und sie stiegen auf mit Freuden, aßen und tranken. Okay, im Bett? Ich dachte, die wollten jetzt gerade ins Bett, aber okay, aßen und tranken.
Sie stiegen auf mit Freuden, heißt ja, dass sie aus ihrem Zimmer hinausgehen.
Ach so.
In den Thronsaal oder so.
Okay. Aßen und tranken und warte, die Vermählung gehalten und Hans, mein Igel, bekam das Königreich von dem alten König, klar. Wie etliche Jahre herum waren. Jetzt möchte ich ja gerne mal wissen, was er mit dem Vater macht. Fuhren er mit seiner Gemahlin zu seinem Vater und sagte, er wäre sein Sohn. Der Vater aber sprach, er hätte keinen. Er hätte nur einen gehabt. Der war aber wie ein Igel mit Stacheln geboren worden und in die Welt gegangen. Da gab er sich zu erkennen. Und der alte Vater freute sich und ging mit ihm in sein Königreich.
Wie wir gerade gesagt haben.
Das ist so die, wenn an dir nicht alles perfekt, das ist so die Germany's Next Topmodel
Variante.
Du kannst dich noch so sehr bemühen, du kannst noch so gut sein, du kannst noch so perfekt sein, du kannst noch so dich so sehr anstrengen. Wenn deine Nase ein bisschen schief ist, dann wirst du es einfach nicht werden.
So ist es. Ja, nee, eigentlich muss man schon fairerweise sagen, es ist genau andersrum. Du kannst deine schiefe Nase loswerden durch heldenhafte Taten.
Durch heldenhaftes Wegoperieren lassen.
Nee, du kriegst die OP aber erst, wenn du dich als Held bewiesen hast.
Und halt, wer hässlich ist, hat es nicht anders verdient. Also war einfach nicht heldenhaft genug.
Genau.
Wobei man ja sagen muss, er hat ja schon, obwohl so viel Heldenhaftes hat er jetzt eigentlich auch nicht gemacht, muss man sagen. Also ich meine, er hat...
Naja, er hat sich gegen diese ganze Unbill gewehrt und hat es sozusagen sich selber treu geblieben.
Ist er?
Naja, schon. Also das ist ja so ein bisschen das Zwiespältige an der Geschichte. Also letztlich lässt er sich von seinem Vater, der ihn nie richtig akzeptiert, nicht aus der Ruhe bringen, sondern geht dann.
Das heißt halt nicht auf der Ruhe. Ich meine, er macht die ganze Zeit nichts anderes, als zu versuchen, seinem Vater zu gefallen.
Ach, du meinst, ach so, ja gut, so kann man es natürlich auch lesen, dass er Schweinehirt wird, um seinem Vater zu gefallen.
Ich meine, bringt da die ganzen Schweine an, sagt, guck mal, Papa, hier, ja. Was bin ich für ein geiler Schweinehirt?
Ja,
der Vater sagt immer noch, ach komm, leck mir, ich geh weg.
Sozusagen schon sein sich selbst sein so verteidigt ist, wenn er den ersten König und dessen Tochter sozusagen zerstört.
Das stimmt, aber halt aus reiner Rache heraus.
Ja.
Also ob er sich dabei, sympathischer Held, finde ich, ist das nicht.
Nee, wenn man genau darüber nachdenkt, ist er eigentlich nicht so wirklich sympathisch.
Dann bei erster Gelegenheit sozusagen, bei der, die ihn ja auch nicht wirklich akzeptiert, sondern die einfach nur sagt, okay.
Ich muss ihn jetzt heiraten, weil Papa es gesagt
hat. Weil Papa das mal im Suff, als er sich verlaufen hatte, versprochen hat. Und eigentlich bin ich ja total unglücklich, der sagt, hey, tada, jetzt bin ich schön, aber ein bisschen schwarz, bringt mir die Salbe, damit ich nicht so schwarz sein muss. Das ist schon irgendwie hart.
Also, der Typ, also letztlich, weil ich ja gerade noch vor 10 Minuten darüber oder Viertelstunde sagte, dass ich das so spannend finde, dass hier eine klassische Rachegeschichte erzählt wird, am Ende ist es doch wieder ein in die Mehrheitsnorm hineinpressen.
Total, das haben sie dann
er will seinem schon Vater reingedreht. Gefallen.
Genau.
Die Mädchen müssen sowieso tun, was ihr Vater sagt.
Ansonsten werden sie zerstochen.
Und in dem Moment, wo ein echter, sprich gewalttätiger Mann ist, hat er die Chance, sozusagen eine Frau zu bekommen und seinen Makel der körperlichen Behinderung abzulegen. Und das in einem Zweischritt. Erst die Igelhaut verbrennen, dann die geschwärzte Haut weiß machen. Ja. Man, ja. Das ist dann, man sieht ja dann letztlich doch deutlich, wie so ein Märchen die Funktion hat, den Zustand der Mehrheitsgesellschaft, die 1815 wahrscheinlich doch noch ein Ticken patriarchaler und weißer war, als sie es heute ist,
ja.
Letztlich immer wieder herzustellen.
Naja, man kann es natürlich auch anders sagen. Man kann natürlich auch sagen, dass sozusagen, dass da durchaus ein wenig, also dass so dieses Blätter-Element durchaus da war, dass es aber immer noch so ein bisschen getarnt war. Also ich meine, Quentin Tarantino ist ja im Endeffekt, zumindest bei Inglourious Basterds, ist ja auch sehr moralisch mehrheitsnormhörig.
Also die Nazis umbringt?
Ja, weil es sind nicht irgendwelche Menschen, die irgendwelche anderen Menschen umbringen, sondern es sind moralisch überlegene Menschen, die Menschen, die es sowieso nicht besser verdient haben, umbringen.
Ja, aber es wurde doch ihm gerade vorgeworfen, dass er den eigentlich moralisch überlegenen Menschen, den Opfern der Shoah, den Juden sozusagen, diese Rolle der fiesen, gewaltsüchtigen, brutalen Schlechter des Bataillons von eben hier dem von Brad Pitt gespielten Leutnant zuschreibt. Also ja, natürlich siegen nachher die moralisch Besseren über die moralisch Schlechteren, aber sie benutzen barbarische Mittel.
Total, wie der Igel hier in dem Märchen.
Ja. Also, das wurde Tarantino ja durchaus vorgeworfen bei diesem Film. Also ist jetzt nicht so, dass der.
Ja, aber er macht, also er bedient sich dieses, also er nimmt die moralische Überlegenheit
und bricht sie,
um gnadenlos Gewalt darstellen zu dürfen.
Ja, was er aber.
Und man sitzt da und man hat kein Mitleid mit den Opfern, während man sich diesen Film anguckt. Also darauf basieren ja tatsächlich ein Großteil seiner Filme. Man hat kein Mitleid mit ihnen, weil sie haben es ja eh nicht besser verdient.
Das siehst du so, das würde ich so sehen. Das ist einer der Gründe, sozusagen kathartischen Gründe, warum ich diese Filme gut finde. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass das jetzt Mainstream-mäßig von allen akzeptiert war.
Nö, das nicht.
Dass er so eine barbarischen Racheakte in den Antifaschismus hineinschreibt.
Ja, aber es ist sozusagen, es ist seine Legitimation für die Gewalt.
Ja, das ist richtig.
Sozusagen, es war ja Notwehr. Und insofern vielleicht doch jetzt gar nicht so weit weg. Also demnächst dann im Kino Quentin Tarantinos Hans der Igel.
Ja, aber du hast gerade schon selber gesagt, man müsste die Story um ihn rum glaube ich schon etwas entchauvinisieren sozusagen. Also ich finde die Nummer schon also fragwürdig, dass wie du eben selber sagtest, diese Figur alles tut, um dem Vater zu gefallen, um nicht mehr dieser körperlichen Behinderung einheimzufallen und so weiter und so fort.
Ich glaube, wenn man das so ein bisschen auserzählt, dann könnte das durchaus noch eine heutige Geschichte sein. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel diesen König mit seiner Tochter, die ihn betrogen haben, wenn die einfach nochmal so ein bisschen böse dargestellt werden und vielleicht ihn auch nochmal irgendwie. Ich meine, die sind ja auch Arschlöcher, muss man ja auch sagen. Also sie sagen sofort, alles klar, wenn der kommt, erschießen. Also ich meine, das reicht ja, und dann muss ja eigentlich, wenn das jetzt ein Film wäre, bräuchte die die Tochter von dem bösen König eigentlich nur noch mal dazustehen, müsstest du eigentlich nur noch mal so eine kleine Szene reinschneiden, wo die dann aus dem Fenster guckt und vielleicht mal böse kichert, während gerade alle auf den Hans der Igel schießen, und schon würde der Gemeine, also würden die meisten Zuschauer, also würde es einem nicht großartig auffallen beim Gucken des Films, dass man sagt, jetzt, das ist aber schon echt auch arschlochmäßig von dem Hans der Igel, dass er sie da so, wenn man sagt, die hat es eigentlich auch nicht besser verdient. Hier zuerst da nicht auf ihren Vater oder nicht sich an das Versprechen ihres Vaters halten und dann noch böse kichern, als dem irgendwas passiert. Ich weiß nicht, also ich finde ja schon, dass das könnte durchaus noch heute funktionieren.
Wir bräuchten jetzt jemanden, der das verfilmt.
Wir bräuchten jemanden, genau, verfilmt also das mal. Ja, das hatte schon jemand. Wir könnten vielleicht, also das hat ja
nerd-nerd-nerd-unterstrich.de
auch gesagt, dass er das in einer sehr, sehr merkwürdigen Verfilmung gesehen hat. Und jetzt wissen wir
aber,
alle.
Also das Ding hat auf jeden Fall Verfilmungspotenzial, aber es wäre wirklich spannend zu sehen, wie viel von diesem chauvinistischen, patriarchalen Grundton dieses Märchens in einer Verfilmung 100 Jahre später übrig bleiben würde. 200 Jahre später.
Sehr viel.
200 Jahre.
Ja, aber sehr viel.
Wahrscheinlich würde sehr viel übrig bleiben, aber das Spannende wäre ja wirklich zu schauen, ob man diesen Grundkonflikt, der da ja durchaus spannend drin ist, auch erzählen könnte, ohne diese Firnis sozusagen.
Meinst du den Grundkonflikt, das mit dem Vater, oder was ist eigentlich aus der Mutter geworden, die außer gesagt hat, der kann nur Hans der Igel heißen, eigentlich sonst gar nichts gemacht hat in dem Märchen.
Die fällt komplett aus, ja.
Oder beziehungsweise auch zu gebären. Die Mutter ist ja auch irgendwie, sie ist ja auch gar nicht mehr präsent. Ach Menno, das ist ja schon ein sehr verwirrendes Märchen, muss ich mal sagen.
Ja.
Das ist schon mal.
Aber dadurch durchaus auch interessant. Also
das stimmt.
Nicht schön, aber spannend.
Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal so langsam Ende Gelände, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe gerade eben auch, hat Bebal getwittert, dass wir heute nicht müde werden. Ich glaube, wir haben ziemlich lang gemacht. Er aber schon, und er hat uns deshalb eine gute Nacht gewünscht.
Okay.
Das war vor 4 Minuten.
Dann wünschen wir euch jetzt mal auch eine gute Nacht.
So machen wir das.
Träumt nicht vom Igel, aber genau. Von Glasscherben. Wie gesagt, das ist offensichtlich psychotherapeutisch total gesund.
So ein bisschen was rauslassen nachts hilft, aber nicht übertreiben, sonst wird die Nacht schlecht.
Genau, alles klar.
Ja, danke.
Bis demnächst mal wieder.
Gute Nacht.
Tschüss. Ciao.